Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wer kennt es nicht von früher, am Wochenende in jungen Jahren, da hatte man immer die berühmte Tanzkarte und die war natürlich voll. Aber auf meiner Tanzkarte war der heutige Rennsieger nicht zu finden, denn das war Lando Norris. Der Weltmeister schlägt zurück und holt seinen ersten Sieg der Saison und seinen ersten Sieg als amtierender Weltmeister. Und wir wollen heute gemeinsam rausfinden, ob dieser junge, charismatische McLaren-Fahrer auf der Tanzkarte eines nicht minder charismatischen Mannes stand, nämlich auf der Tanzkarte von Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Nein, auf meiner stehst nur du, Dennis. Also mit immer an der Fox schwufen, das wäre schon was.
Das machen wir noch. Das machen wir noch, so einen schönen Disco-Fox. Ja.
Ich bin ja begnadeter Disco-Fox-Tänzer, muss ich sagen.
Oh, okay, ich tatsächlich nicht, aber dann führst du und ich. Genau.
Du musst mich gehen lassen. Also ich hatte Lando Norris nicht auf dem Zettel vor dem Wochenende, bin ich ganz ehrlich. Umso erfreulicher ist es, dass er das geschafft hat und das mit einer wirklich sehr, sehr guten Leistung. Also das hat er sich verdient, das ist auch Teil der letzten Wochen, dieser aufsteigenden Form, die McLaren, die er gezeigt hat. Also ja, kann man nur den Hut vorziehen und wir hoffen natürlich aus Sicht aller Norris-Fans und Formel-1-Fans, dass das für ihn auch so weitergeht, weil noch einen da vorne drin zu haben, der für Furore sorgt, ja, besser könnte es ja fast nicht sein.
Das stimmt. WM-Kampf mit vielen Fahrern ist natürlich immer ist der beste WM-Kampf, sagen wir es einfach mal so. Kevin, bevor wir allerdings jetzt gleich über Lando Norris und über den großen Preis von Ungarn sprechen, hat sich vor dem Rennen eine News noch aufgetan. Die hat auch mit der Formel 1 Weltmeisterschaft zu tun, nämlich mit dem Rennkalender. Denn wir können stolz verkünden, der große Preis von Bahrain findet statt, Kevin. Jetzt gibt es aber eine ganz spezielle Würzmischung für diesen Grand Prix. Eine ganz große Besonderheit, die vielleicht Fans der 90er Jahre noch von einigen Rennen am Nürburgring kennen dürften. Klär uns doch mal auf, was ist denn das Besondere am diesjährigen Bahrain Grand Prix?
Der findet nicht in Bahrain statt, sondern in Malaysia. Auf dem Sepang International Circuit am 4. Oktober findet der Gulf Air Grand Prix von Bahrain in Malaysia statt. Könnt ihr euch schon mal merken. Genauso wird es sein. Genauso klobig werden wir es nennen. Es gab eine Abmachung zwischen dem König von Bahrain und dem König von Malaysia. Die sind wohl gute Freunde. Und gute Freunde kann niemand trennen. Das wissen wir nicht erst seit Franz Beckenbauer, sondern ja jetzt auch seit Mohammed bin Sulayem und Stefano Domenicali, die ja auch gute Freunde sind. Und da ist man natürlich froh, dass im Sinne des Sports entschieden wurde, denn man wollte den großen Preis von Bahrain unbedingt durchführen. Aber in Bahrain ist das nicht möglich, wegen der aktuellen Weltlage, wegen der aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten, der Krieg der USA gegen den Iran, Iran gegen Israel. Also es ist sehr unsicher und deshalb kann man in Bahrain nicht fahren. Aber kurzerhand hat man die Entscheidung getroffen, wenn wir den nicht in Bahrain fahren können, dann fahren wir den halt woanders und dann eben in Malaysia. Ist jetzt nichts Neues in der Formel 1. Es gab mal den großen Preis der Schweiz, der in Frankreich ausgetragen wurde. Es gab natürlich auch den großen Preis von Luxemburg, der in Deutschland ausgetragen wurde. Es gab ja auch mal den großen Preis von Europa, der in Deutschland ausgetragen wurde und einmal in Aserbaidschan. Also Stellvertreter-Grand Prix, die gibt es schon seit jeher in der Formel 1. Es hat nur, finde ich, einen sehr, sehr prekären Beigeschmack, dieses Rennen, was da jetzt ausgetragen wird. Ich freue mich riesig auf Malaysia. Ich habe es mir lange gewünscht, dass es wieder zurückkehrt in den Formel 1-Rennkalender. Ich glaube, mit den modernen Autos könnte es recht sportlich werden auf diesen beiden langen Geraden. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob die Haarnadel reicht, um die Batterie wieder aufzuladen. Aber ja, dass man hier so ein aggressives Catering für Despoten betreibt, das finde ich schon bedenklich. Ne? Also auch wie Domenicali und Bin Sulayem das jetzt so verkauft haben nach außen. Generell die gesamte Kommunikation rund um die Formel 1 dieses Jahr von ganz oben ist sehr, sehr schwierig. Ne? Domenicali hat auch von vielen, vielen Fans geredet, die die Rennen total toll finden. Und die Fans muss man mir, also klar, am Anfang der Saison war ich ja auch sehr positiv, aber zuletzt war das ja schon sehr schwierig. Ungarn war dann wiederum sehr, sehr ansehnlich, sagen wir mal. Aber auch dann jetzt, wie man das machen möchte mit dem Saisonfinale, das lässt man sich jetzt bis Ende September wohl erstmal offen. Gut, das ist wahrscheinlich die Deadline. Ich hoffe, man hat auch einen Plan B in der Hinterhand, aber man möchte es natürlich nicht selber verkünden, dass es auf Eis gelegt ist in Abu Dhabi und auch in Katar. Deshalb gehen wir auch nur davon aus, dass es, wenn es nicht dort stattfinden kann, einen Stellvertreter-Grand Prix geben wird, wenn das jetzt Schule macht. Ja, und die Vision von Bahrain so in den Vordergrund zu rücken, wie gut sie doch sind für die Menschen, für die Sportfans da draußen, für die Formel-1-Fans da draußen, dass sie den Grand Prix abgeben, in Malaysia stattfinden lassen und Malaysia so gnädig ist, den auszutragen. Ja, nochmal, ich finde es schön, dass Malaysia wieder da ist, aber die Art und Weise, wie das bekannt gegeben wurde und wie das erklärt wurde, dann dieses Interview bei Sky von Ben Sulayem und von Dominic Kali, boah, da musste ich schon viel Wasser trinken, um dieses Stück Brot runterschlucken zu können.
Ich bin dann auch mal gespannt, wie das dann nationalhymnentechnisch laufen wird, ob wir dann die bahrainische, sagt man das, so Nationalhymne in
bahrainische.
In die bahrainische, genau, in Kuala Lumpur hören werden. Das bleibt abzuwarten, auf jeden Fall. Kurz zusammengefasst, glaube ich, Kevin, sind wir uns, und das war auch so der Tenor, den ich bisher von allen Formel-1-Fans gelernt habe, sind wir uns einig, die Strecke wunderbar und ich glaube, alle freuen sich dort wieder ein Rennen zu sehen. Aber die Punkte, die du gerade angesprochen hast, legen da halt trotzdem einen Schleier über diese ganze Veranstaltung, über die derzeitige Art und Weise, wie die Formel 1 eben kommuniziert.
Ich möchte dazu sagen, es ist nur meine Meinung. Ja, es ist eine Einzelmeinung, der könnt ihr folgen oder nicht. Das ist mir vollkommen egal. Und es gibt auch Leute da draußen, die sagen, wir können dann 52 Rennwochenenden Rennen fahren. Was meckerst du denn jetzt so rum? Und auch das Saisonfinale, warum soll das denn nicht stattfinden? Das ist ja immer das, wenn Leute sagen, man muss Sport und Politik trennen. Das geht einfach nicht mehr. Im Jahr 2026 kannst du weltweit organisierte Sportveranstaltungen nicht mehr von der Politik trennen, weil die Formel 1 wird ja auch als Prestigeobjekt benutzt. Ja, jetzt war der ungarische Ministerpräsident, der neue war vor Ort, hat den Pokal übergeben. Mehrere Minister haben Pokale übergeben. Das gab es ja auch in den Jahren zuvor. Ja, und der Orban in Ungarn hat das ja auch bewusst so geführt mit der Formel 1. Das war ihm wichtig. Das war ein Projekt, was wirklich wertvoll war für das Land. Und genauso möchte ich aber auch keinem Fan nehmen, der sagt, hey, besser wir haben die Rennen, als sie nicht zu haben. Natürlich, das stimmt. Aber um welchen Preis? Wie viel Integrität lässt du hinten überkippen? Es ist ein Business am Ende. Und die Rennen, die jetzt ausfallen, das sind die lukrativsten Rennen im Formel 1-Kalender, die nicht von der Formel 1 selber organisiert werden, wie der große Preis von Las Vegas. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Und natürlich kannst du dann auch genauso gut und sollte man sicherlich auch die Rennen in den USA kritisch hinterfragen, wenn man ja eigentlich sagt, ein Land, das Krieg führt, das wollen wir nicht unterstützen. Und die USA machen das ja faktisch. Also das gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu. Und auch da habe ich Bauchschmerzen. Auch da würde es mich jetzt gerade nicht hintreiben, nach Austin zu fliegen oder nach Las Vegas zu fliegen, so sehr ich das da mochte, kann ich mit mir selber nicht vereinbaren gerade. Und deshalb finde ich, einen offenen Geist dafür zu haben, für die Geschehnisse in der Welt und die Formel 1 da auch an ihre Verantwortung zu erinnern, die sie nicht nur für das Geld in der Formel 1 haben, sondern auch für die Menschen, die in der Formel 1 arbeiten. Da denke ich auch an unsere Journalistenkollegen. Und da denke ich auch an die Mitarbeitenden in den Teams, die MechanikerInnen, die vielen Menschen, die in der Hospitality arbeiten. Die Fahrer haben es alle leicht. Ja, die fliegen in ihrem Privatjet dahin, die kriegen die Kohle ohne Ende. Und die Teams, die Mitarbeitenden, die Linienflüge machen, ja, die auch ihre Wege fliegen müssen, die aber ganz anders fliegen als die Fahrer, das ist halt auch so eine Sache. Die haben auch Familien, ja, und sollen dann in diese Gebiete reisen. Deswegen bin ich froh, dass man das jetzt nicht macht, dass man da jetzt Bahrain auch abgesagt hat, beziehungsweise in Malaysia stattfinden lässt. Und gleichzeitig finde ich einfach die Kommunikation, die Art und Weise, wie die Formel 1 mit diesen weltlichen Themen umgeht, nicht wirklich glücklich. Ich finde, man könnte auch ein bisschen mehr klare Kante zeigen. Aber gut, was erwarte ich? Vielleicht einfach ein bisschen zu viel von Liberty Media. Das mag schon sein, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die werden den Teufel tun, das auch zu kritisieren, dass Donald Trump mit seiner Art und Weise, wie er Politik macht, die Welt gefährdet und auch die Welt der Formel 1 gefährdet. Also ist jetzt mal nur auf diesen Mikrokosmos bezogen. Da finde ich schon, sollte jeder zumindest ein Stück weit die Offenheit dafür haben, sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Ich sage jetzt nicht, dass in Europa alles super, super toll ist und super, super sicher ist, aber die Welt ist gerade so unsicher wie lange nicht mehr. Und demnach, finde ich, muss auch die Formel 1 dieser gesteigerten Verantwortung auch in der öffentlichen Wahrnehmung einfach gerecht werden. Und da würde ich mir ein bisschen mehr klarere Statements wünschen. Da würde ich mir ein bisschen weniger herauszögern wünschen bei allem Geld, bei allem Business. Es geht auch um Menschen. Und das kommt mir da manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja, auf jeden Fall hartes Brot, was es da zu kauen gibt. Aber ich finde es gut, Kevin, dass du da deine klare Kante auf jeden Fall hältst. Wollen wir jetzt aber von den schlechten Dingen dieser Welt mal rüber wechseln zu den schönen, nämlich zu dem Sport auf der Rennstrecke, denn der ist immer noch das, was uns alle bewegt, was uns alle sonntags an den Fernseher oder an die Rennstrecke holt und montags bestenfalls dann noch hier zu Starting Grid, und zwar dem Rennen und dem Rennergebnis, und damit fangen wir an, das ist die Grundlage, und dann stürzen wir uns auf die Einzelheiten. Also, wie schon groß angekündigt, der Weltmeister Lando Norris gewinnt den großen Preis von Ungarn vor Max Verstappen auf Platz 2. Kimi Antonelli komplettierte das Podium auf Platz 4. Charles Leclerc vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton auf Platz 5. Die sind aber nicht so ins Ziel gekommen, denn Lewis Hamilton hat sich, man kann sagen, wieder mal eine 5-Sekunden-Strafe eingehandelt und ist deshalb eben auf den 5. Platz runtergerutscht. Auf Platz 6 wieder einmal mit einem guten Ergebnis für Red Bull Racing, Isaac Kacza. Auf Platz 7 ein George Russell, über den wir auf jeden Fall heute auch noch sprechen müssen, denn der wirkt aktuell gar nicht mehr kampfeslustig und gibt auch nicht mehr das Gefühl, dass er für sich im WM-Kampf ist, denn da ist er de facto aktuell noch. Dazu später natürlich mehr. Liam Lawson wird 8. und dann das, der Moment, auf den Deutschland gewartet hat. Nico Hülkenberg holt seine ersten Punkte für Audi. Er wird 9. und bringt vor Arvid Lindblad auf Platz 10 noch Punkte ins Ziel. 1. außerhalb der Punkte auf Platz 11, traditionell auch ein Audi, Gabriel Bortoleto vor Pierre Gasly. Dahinter, oh Wunder, Lance Stroll auf Platz 13. Wie das passieren konnte, werden wir natürlich auch besprechen. Vor seinem Teamkollegen Fernando Alonso auf der 14. Der Aston Martin natürlich Thema bei uns, denn da war ja heute die B-Version das erste Mal im Einsatz. Franco Colapinto auf Platz 15 und dahinter dann die Sorgenkinder der Formel 1, nämlich Esteban Ocon im Haas auf Platz 16, Alexander Albon 17. im Williams, 18. sein Teamkollege Carlos Sainz, 19. und letzter gewerteter Fahrer Olli Berman. Nicht beendet haben das Rennen Oscar Piastri, Sergio Perez und Valtteri Bottas, die beiden Cadillac-Fahrer, die wieder an brennendem und brechendem Material gescheitert sind. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich erstmal Ehre, wem Ehre gebührt, der Rennsieger Lando Norris. Und Kevin, was hat es nur auf sich mit McLaren-Siegen in Ungarn? Die sind immer ein bisschen kontrovers, die sind immer ein bisschen komisch. Und auch heute war es so, dass sich ein bisschen was zusammengebraut hat, bis Lando Norris über den Zielstrich kam. Am Ende war eine Sache klar, Lando Norris war, und das war nicht nur die Beobachtung seines Renningenieurs, sondern auch die meine zum Beispiel, der schnellste Mann auf der Strecke in Ungarn. Aber das hat sich nicht so ganz abgezeichnet. Erstmal überhaupt diese Überraschungspole von Lando Norris, die ja so gar nicht, wie gesagt, auf meiner Bingo-Karte gar nicht stand. Dann doch der ein oder andere Fehler im Rennen. Nach dem Start gab er dann die Position aus der Hand gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Auch hier und da der ein oder andere Schnitzer im Rennverlauf. Dann schlug aber seine Stunde und er konnte dieses Rennen am Ende mit gehörigem Abstand gewinnen. Jetzt zäumen wir das Pferd mal von hinten auf, Kevin. Beginnen wir erstmal damit, Lando Norris ist wieder Rennsieger. Damit war, wie gesagt, nicht zu rechnen. Und wir hatten ja auch einen Punkt, denn es gab ein bisschen Sorge, dass vielleicht die Papaya Rules wieder ausbrechen. Und ich habe schon gedacht, vielleicht müssen wir die Folge wirklich wieder Papaya Rules again nennen, aber es kam nicht so. Aber es war nicht alles Gold, was glänzt im Boxenfunk der beiden McLaren. Sein Teamkollege Oscar Piastri war sehr sauer und auch Lando Norris musste zwischenzeitlich hat am Boxenfunk dafür gekämpft, vorbeigelassen zu werden, wurde nicht vorbeigelassen. Das Ganze wurde dann auf der Strecke gelöst. Und ich habe es ja eingangs gesagt, was hat es auf sich mit Ungarn und McLaren? Da werden sich die Siege immer irgendwie so ein bisschen kontrovers ausgeschnapst, wie Christian Nimmervoll früher immer so liebevoll gesagt hat. Ja, gib uns mal so ein bisschen deine Beobachtung, deine Eindrücke zu diesem Sieg von Lando Norris mit.
Also erstmal muss man sagen, der Sieg ist komplett verdient. Ja, also der Norris, der war schon richtig, richtig schnell. Der war auch richtig gut an diesem Wochenende. Und dass sich ein Oscar Piastri so ein bisschen am Funk darüber aufregt, wie das dann auch mit dem Boxenstopp gelaufen ist, kann ich verstehen. Ne? Ist doch auch klar, der hat selber zu kämpfen gehabt an diesem Wochenende mit dem Auto, ist dann mal besser zurechtgekommen, hat auch einen guten Zugang bekommen zum Auto, hat den Start gewonnen gegen Lando Norris, wo Norris auch wirklich nicht gut ausgesehen hat in Kurve 2. Aber da muss man einfach festhalten, dass der Norris verdammt nah dran geblieben ist am Piastri. Der hat Druck gemacht ohne Ende. Der hat ihn im Grunde genommen auch zu seinem Undercut getrieben, muss man ehrlicherweise auch festhalten. Es war dann halt der Druck, der Norris gemacht hat auf Piastri, der ihn so ein bisschen in die Bredouille gebracht hat. Und der Norris konnte das immer aufrechterhalten und das spricht absolut für ihn. Der hatte eine herausragende Rennpace. Das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie viel schneller der auch war als Oscar Piastri. Und als er dann mal freie Luft hatte, was er auch rausfahren konnte. Und deshalb, ja, auf der einen Seite verstehe ich das, wenn man sagt, okay, in Ungarn ist McLaren immer ein bisschen kontrovers unterwegs. Ich fand eigentlich, diesmal war es nicht kontrovers. Klar, wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn Oscar Piastri nicht mit Carlos Sainz kollidiert wäre beim zweiten Stopp oder nach dem zweiten Stopp, wo dann Lando Norris ja diese paar Zehntel vor Oscar Piastri war. Vielleicht wäre das Getriebe so oder so hochgegangen, dann hätten wir uns diese Frage sowieso nicht stellen müssen. Aber Lando Norris war der verdiente Sieger. Er war der bessere Fahrer von McLaren an diesem Wochenende und zeigt auch diese aufsteigende Form, die ich gerade gesagt habe. Und er ist, finde ich, auch besser als letztes Jahr sogar noch. Viel, viel stabiler, viel, viel sicherer, gelöster, lockerer. Vielleicht letztes Jahr hätte er nachgedacht beim Verlust dieser Platzierung am Start. Er hätte gedacht, oh Mist, wie komme ich denn da jetzt wieder raus und so weiter. Er hätte sich dieses ganze Karussell in Gang gesetzt. Jetzt locker leicht mit der Gewissheit, er kann das Selbstvertrauen haben, er ist der amtierende Weltmeister. Ja, und McLaren muss sich da jetzt nichts vorwerfen. Ne? Also die haben da jetzt niemanden vorgelotst. Das war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dann Piastri die Zeit auch gekostet haben. Aber von der Pace her, ich glaube auch auf der Strecke, hätte sich der Norris den Piastri irgendwann gesichert. Dann wäre es vielleicht ein Doppelsieg geworden für McLaren. Aber der Sieger wäre immer Lando Norris gewesen, meiner Meinung nach.
Spricht es für den Weltmeister Lando Norris, dass er am Boxenfunk ja auch klare Kante zeigt und sagt dazu, wenn ich hier freie Fahrt habe, gebt mir freie Fahrt und ich fahre euch hier 10 Sekunden zu Oscar raus und er fährt sie dann auch raus. Also er war ja zeitweise dann wirklich 10 Sekunden vor Oscar Piastri. Ist das dann auch so die Confidence, die du als Weltmeister hast und auch die neue Selbstverständlichkeit, die ein Lando Norris dann mitbringt, auch wenn es gerade bei McLaren natürlich drumherum nicht so lief bisher, aber in den Momenten dann eben genau so da zu sein?
Ja, das glaube ich schon. Das macht einen riesen Unterschied, ne? Wenn du diese Lockerheit hast, wenn du diese Gewissheit hast, du bist schnell, du bist der Beste. Er sagt ja auch selber nach dem Rennen, wenn ich ein gutes Auto habe und im Flow bin, dann kann mir keiner das Wasser reichen. Und das glaubt er auch und das fühlt er auch. Und wenn es dann auch die Frage gab, wer sie denn positiv überrascht hat dieses Jahr, wer ihn imponiert hat, ja, dann wird er auch sagen, ja, ich mir selber, immer wieder, ne, jedes Wochenende. Und ich finde, das ist so dieses Mindset eines Champions, das Lando Norris entwickelt hat und auch nach außen trägt. Und dass er am Funk natürlich auch Werbung für sich macht. Das hören wir ja auch bei anderen Teams, ne? Wenn die vorbeigelassen werden wollen, welche Argumente sie sich da zurechtlegen. Dann geht es halt darum, wenn es dann passiert, dass du dann auch zeigst, dass du die bessere Pace hast. Und das hat Lando Norris ja faktisch nun mal gemacht. Und deshalb gibt ihm das Recht. Und ich finde auch gut, dass er das so macht. Ich finde auch gut, dass er das zeigt, dass er das deutlich macht und auch mit einem ruhigen Tonfall. Nicht irgendwie patzig oder so, sondern selbstsicher. Und genau so ist der Weg nach oben auch wieder für ihn vorgezeichnet in der nächsten Zeit. Ob das dieses Jahr soweit sein kann oder ob das in den nächsten Jahren wieder soweit sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, Weltmeister wirst du ja nicht zufällig. Ne? Klar, diese Weltmeisterschaft hat so ihre Dellen. Ich glaube, so ehrlich muss man einfach sein. Das ist keine Weltmeisterschaft gewesen, die jetzt irgendwie sehr souverän eingefahren wurde. Nichtsdestotrotz macht sie was mit dir. Ne? Und sie macht auch was mit Oscar Piastri, der super verkopft wirkt, der schon nachdenkt, der schon seine Sachen mit sich trägt, die, glaube ich, nicht so einfach sind zu in so Schubladen zu packen und da nicht dran zu denken. Man hat jetzt auch dieses Wochenende zum ersten Mal so wirklich Wut bei Oscar Piastri gehört, wegen Carlos Sainz. Ein Stück weit vielleicht auch die Verzweiflung zu sehen, ach Mist, der Norris, der läuft immer weiter davon, der Norris gewinnt jetzt dieses Rennen, das ärgert natürlich. Aber von Lando Norris Seite aus muss man sagen, weltmeisterliche Leistung, genau das hat er mal gebraucht. Vielleicht ist es der Brustlöser, der berühmte Knoten, der platzt, dass Lando Norris jetzt noch weiter nach vorne kommen kann.
Du hast gerade Oscar Piastri in diesem Vorfall mit Carlos Sainz angesprochen. Es war, ich möchte nicht sagen der Gamechanger, weil ich fand auch vorher war schon langsam, aber sicher klar, dass Lando Norris spätestens im zweiten Stint Oscar Piastri doch sehr stark überlegen war auf den harten Reifen. Lief bei Piastri nicht wirklich viel zusammen und Lando Norris war brutal stark. Oscar Piastri sagt auch hinterher, die Pace auf den harten Reifen war nirgendwo und dass ich von einem Hinterbänkler gerammt wurde, das ist natürlich dann auch nicht das, womit man rechnen würde. Jetzt war dieser Vorfall natürlich sehr prominent, hat Oscar Piastri sehr aufgeregt und es sah auch in den Fernsehkameras extrem unglücklich aus für den Spanier, für den Williams-Pilot Carlos Sainz, der da eben in einem Duell mit seinem Landsmann und ja, Mentor Fernando Alonso war und dann die Kurve relativ weit außen genommen hat in Turn 2, dann zurückkommt auf die innere Linie und einfach mal dem Oscar Piastri aufs rechte Vorderrad fährt. Ich würde auf der einen Seite sagen, Kevin, es war maximal unglücklich und es ist vielleicht auch so ein bisschen das, wo ich letzte Woche gesagt habe, Ungarn ist knifflig, weil die Strecke doch sehr eng ist. Also extrem unglücklich natürlich die Situation, extrem ärgerlich für Oscar Piastri. Sortieren wir mal bitte einmal für dich auch diese Situation ein. Und ich denke aber, Kevin, und das haben wir eigentlich auch gerade schon, du gibst mir recht, ich glaube, selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, gab es heute für Oscar Piastri eigentlich keinen Vorbeikommen an Lando Norris. Selbst wenn wir den Getriebeschaden am Ende, der ihn dann am Ende komplett schachmatt gesetzt hat, mal rauslassen. Das Rennen schien schon Lando Norris zu gehören, spätestens, wie gesagt, im zweiten Stint auf den harten Reifen. Aber kommen wir noch mal kurz zurück eben zu diesem Vorfall, der Oscar Piastri erstmal die Führung gekostet hat. 5 Sekunden gab es am Ende für Carlos Sainz. Viele sagten zu wenig. Carlos Sainz selber sagte, er hätte auf seinem Lenkrad kein blaues LED gesehen und deswegen die Situation falsch eingeschätzt. Was wir aber in den Onboards gesehen haben, die blauen LEDs waren zumindest rechts und links an der Strecke deutlich zu sehen. Und ja, wie bewertest du diese 5 Sekunden für Carlos Sainz und den Vorfall an sich?
Tja, viel auf einmal, aber wir arbeiten das Schritt für Schritt ab, würde ich sagen, Dennis. Also ja, wir sind uns total einig. Ich glaube nicht, dass Oscar Piastri eine Schnitte gegen Lando Norris gehabt hätte im weiteren Rennverlauf. Die Situation mit Carlos Sainz ist einfach, finde ich richtig dumm von Carlos Sainz. Also, ja, die Leuchtpaneele an der Strecke, die haben funktioniert, aber was wohl der Fehler war, dass die Nummern nicht eingeblendet worden sind. Dann denke ich mir aber, okay, die Fahrer sind schon so lange im Motorsport aktiv, da gehört das dazu, einfach drauf zu achten und ein Gespür dafür zu entwickeln, dass das dann schon mir gilt, dass ich da Platz lassen muss, ne? Man kann den Ingenieur in die Verantwortung nehmen, noch viel mehr in die Verantwortung nehmen, dass man ihm quasi wie ein Spotter in der IndyCar-Serie oder NASCAR-Serie sagen muss, hinter dir kommt jetzt der Piastri gleich, also sieh zu, dass du Platz machst. Und wenn das dann bedeutet, dass du einen Platz verlierst gegen einen Konkurrenten, ja, dann ist das halt so. Der in der Führungsrunde ist, hat nun mal Vorrang, wenn eine blaue Flagge geschwenkt wird. Auch die Sportwarte der Streckensicherung haben ihre Flaggen geschwenkt. Und deshalb finde ich, es ist eindeutig so, dass da ein Fehler passiert ist, der auf der Seite von Carlos Sainz ist und die hätte viel, viel härter bestraft werden müssen. Auch Gabriel Bortoleto, das darf einfach nicht passieren. Bei Sainz war es aber ganz extrem, ne? Dass ein überrundeter Fahrer mit dem Führenden quasi kollidiert. Auf die Art und Weise, das ist für mich mindestens mal eine Durchfahrtsstrafe, das ist vielleicht sogar eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, das muss hart bestraft werden. Das lernen wir, selbst wenn wir Touristenfahrten auf der Kartbahn machen, wenn wir ein Rennen machen oder sowas und es werden Flaggen geschwenkt. Wenn eine blaue Flagge kommt, dann, also du hast ja ein Gespür dafür. Du kannst auch einfach mal in den Rückspiegel gucken. Du kannst auch einfach mal, also auf der Kartbahn, auch mal den Blick nach links oder rechts machen, um zu verstehen, dass es da gerade um dich geht. So viel Übersicht solltest du haben. Also ich kann den Frust von Oscar Piastri total verstehen. Ich finde auch gerade ein Carlos Sainz, der sich immer so hervortut als der, das hat Oscar Piastri ja gesagt, der überkritische Fahrer auch anderen Fahrern gegenüber, der muss sich da auch mal in die eigene Nase packen und sagen, okay, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, was ich da geleistet habe. Und sich dann nur darauf zurückzulehnen, zu sagen, ja, die Signale an der Strecke haben nicht richtig funktioniert, die Systeme haben nicht richtig funktioniert, dein Kopf muss richtig funktionieren in der Situation. Und der hat bei Carlos Sainz komplett ausgesetzt.
Ja, da würde mich natürlich mal eure Meinung interessieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie habt ihr diese Situation wahrgenommen? Was sagt ihr zur Strafe von Carlos Sainz? Richtig, zu wenig oder vielleicht zu viel? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, Spotify ab mittwochs, auch dann noch immer bei YouTube. Kommen wir zu jemandem, Kevin, der dasselbe schon mal mitgemacht hat, sogar noch eine Ecke drastischer, denn er wurde tatsächlich abgeräumt als Führender von einem zu überrunden. Kommen wir zu dem Mann, der ja so ein bisschen wie die berühmte Jungfrau zum Kinde zu diesem Podium gekommen ist, Max Verstappen, der fliegende Holländer, der momentan aber wirklich ganz weit unterm Radar fliegt, aber in Ungarn wieder auf dem Podium, Platz 2 für den Niederländer. Und es begann eigentlich alles wieder, ja, semi, würde ich fast sagen. Wieder ein Abflug in der Qualifikation, wieder in der letzten Kurve, hat ja auch wieder für Strafenhagel gesorgt nach der Qualifikation, ähnlich wie schon in Österreich, als es dann eben darum ging, wer verlangsamt hat, wer nicht, denn die gelbe Karte, sag ich schon, ist doch momentan wieder Fußballpause, Leute, die gelbe Flagge kam und Kimi Antonelli ja ist zum Beispiel einer der Leidtragenden gewesen, der hat deshalb eine Strafversetzung bekommen. Dann im Rennen ein wackeliger Red Bull, würde ich sagen. Immer wieder viel am Korrigieren, viel am Kämpfen mit dem Auto. Man hat sehr oft in diesen Vogelperspektiven gesehen, dass er mit dem Red Bull im Vergleich auch zu den Ferraris sehr oft die Kurven nicht so schön am Apex nehmen konnte. Hat sich aber ein fantastisches Duell mit Lewis Hamilton geliefert, samt einem wirklich, wirklich krassen Überholmanöver. Da habe ich so ein bisschen den viermaligen Weltmeister wiederentdeckt, der für mich die Saison bis jetzt noch nicht so wirklich wieder im Auto saß manchmal. Tolles Manöver, wirklich haarscharf auf der Rasierklinge, aber alles hat gepasst. Auch Lewis Hamilton hat da mitgespielt und beide gingen da gut durch Turn 1. Am Ende war es dann das VSC von Oscar Piastri, was Max Verstappen diesen Podiumsplatz eingebracht hat, denn er blieb draußen. Er hatte kurz vorher auf Softreifen gewechselt und das Rennen eigentlich schon mehr oder weniger abgeschenkt. Sein Renningenieur gab ihm schon zu verstehen, komm Max, habt noch ein bisschen Spaß jetzt die letzte Runde und wir schauen, was passiert. Was passiert ist, Platz 2 für Max Verstappen, Kevin. Ja, natürlich sehr geschönt das Ganze, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch so ein bisschen Balsam auf die geschundene Red Bull und auch Max Verstappen-Seele dieser Grand Prix in Ungarn.
Ja, total. Und trotzdem merkst du weiterhin diese Unzufriedenheit, du merkst weiterhin diese Genervtheit über das Auto, dass es nicht so funktioniert, wie er sich das wünscht. Und das ist ja auch irgendwo verständlich, ne? Du bist eben Max Verstappen. Du bist ja nicht ein dahergelaufener Fahrer, der sich gerade mal darüber freut, Zweiter zu sein, sondern du möchtest eigentlich nach ganz oben. Du möchtest auch konstant nach ganz oben. Und das kann er einfach nicht. Und trotzdem muss man ihm Respekt zollen, da das Auto mit einer Überperformance auf Platz 2 gebracht zu haben. Ein Platz, den er selber sich nicht erklären kann, wie er den erreicht hat. Und das sagt ja schon viel aus, ne? Normalerweise würde man ja meinen, ja, hey, meine Pace war super, meine Rennumsetzung war super und dann habe ich einfach das Maximum rausgeholt. Aber er hat ja selber davon eine Überperformance gesprochen. Also er hat selber darüber gesprochen, dass dieses Ergebnis absolut nicht dem entspricht, was das Auto eigentlich zu leisten imstande ist. Spricht für Max Verstappen, spricht nicht für die Konkurrenz, dass er das geschafft hat. Also da haben einige unter ihren Möglichkeiten performt. Da werden wir auch sicherlich noch drüber sprechen in der Ausgabe heute. Aber für Red Bull nochmal ein starkes Ergebnis zum Abschluss dieser ersten Saisonhälfte. Und trotzdem, ne, der Finger in der Wunde. Wir müssen besser werden, wir müssen Performance finden, wir müssen konstanter werden, wir müssen unsere Probleme abstellen. Also die Liste, die da abzuhaken ist von Pierre Vacher, die wird immer länger, die wird gefühlt nicht kürzer. Und auch am Funk war ja Max Verstappen teilweise wieder sehr, sehr hart mit dem Auto, auch im Rennen, ne, hat oftmals kritisiert, hat oftmals gesagt, wie schlecht doch alles ist. Das ist auch so ein Thema, vielleicht manchmal ein bisschen weniger meckern am Funk würde auch helfen, sich ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, die Fahrweise so hinzubekommen, dass das auch dauerhaft in die richtige Richtung gehen kann. Ja gut, andererseits Platz 2, das ist dann schon ein richtig starkes Ergebnis nochmal in Ungarn. Auf einer Strecke, auf der man das nicht erwartet hat. Was vielleicht Mut für Sandfort macht, ist ein bisschen vergleichbar mit Ungarn. Letztes Mal Sandfort, Max Verstappens Heim Grand Prix. Also da vielleicht nochmal zu zeigen, hey, diese niederländische Hymne, die könnten wir mal wieder hören. Bin ich gespannt drauf, ob Red Bull das damit rüberbringen kann. Aber Max Verstappen selber natürlich wieder mit einer blitzsauberen Leistung, ganz klar. Aber eben auch geschuldet da der Konkurrenz, die jetzt nicht auf ihrem Niveau performt hat und ja, seiner Klasse das Auto noch ein bisschen zu überfahren, ohne es wegzuwerfen.
Er hatte vorher noch ein kurzes Interview mit Sandra Baumgartner von den Kollegen von Sky gehabt. Da hat er auch schon sehr schelmisch eigentlich reagiert. Ich finde ja sonst gerade bei den Kollegen von Sky ist er ja doch immer sehr redselig und man hat auch das Gefühl, er spricht gern mal auf Deutsch. Da war aber dann auch sehr viel Ironie drin heute. Er hat dann auch gesagt, ja, das mit dem Auto ist einfach mal ein Problem, weil man immer das Gefühl hat, da kann jederzeit was passieren. Also richtig Vertrauen ins Auto sieht, glaube ich, anders aus, aber ja, wie gesagt, dieser zweite Platz, glaube ich, für ihn wichtig mal, um auch für sich das Selbstvertrauen zu haben, dass er es auf jeden Fall kann, denn es war von ihm eine blitzsaubere Leistung, er hat das glaube ich, absolute Maximum noch weit überschritten, was möglich war, hat dieses tolle Duell mit Lewis Hamilton gehabt, samt diesem tollen Manöver. Und auch sein Teamkollege Kevin, Isa Katscha, hat wieder gepunktet. Natürlich findet der nicht oben in den Zweikämpfen statt, aber es war auch zwischendurch das erste Mal so, dass er Max Verstappen so ein bisschen Schützenhilfe auch geben konnte im Kampf gegen die anderen Gegner vorne. Also er konnte sich da mal gut positionieren, mal so ein bisschen einbremsen. Im Duell von Max Verstappen mit den Ferraris war es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, und hat am Ende auch wieder solide gepunktet. Also Isa Katscha, vielleicht das, was Sergio Perez in seiner besten Zeit auch war, ein guter Wingman. Wie, ganz kurz, wie bewertest du Isa Katschas Leistung?
Ja, also dafür, dass er zeitweise über eine Sekunde langsamer war als Max Verstappen, gut. In der Qualifikationspace ist das ja sehr, sehr angemessen, was er da leistet. Im Rennen, finde ich, muss er noch ein bisschen nachlegen. Da bleibe ich bei, dass er noch irgendwie den Nachweis schuldig, dass er der perfekte Nummer-2-Fahrer bei Red Bull ist. Aber so eine Aktion, die er da gebracht hat, die bringt ihn natürlich ein Stück weiter nach oben auf dieser Leiter. Ne? Genau das ist es ja. Genau das haben wir zu Beginn der Saison auch gesagt. Gut, Max Verstappen wird jetzt nicht um die Weltmeisterschaft mitfahren, aber Weltmeister könnte auch der werden, der einen richtig guten Teamkollegen hat, der zum richtigen Zeitpunkt sich in den Weg stellt, der zum richtigen Zeitpunkt hilft. Das hat so ein bisschen was von Tour de France, passt ja auch ganz gut gehabt, ne? Der so ein bisschen das Feld einbremst, damit er der Ausreißer dann Gas geben kann oder beim Sprint dann halt die Rückendeckung gibt und so weiter und so fort. Und genau das hat Isa Katscha gemacht, hat er mit Bravour gemacht. Übrigens auch Liam Lawson. Ne? Also dieses Überholmanöver von Max Verstappen gegen Lewis Hamilton war auch ein Anteil an Liam Lawson, muss man ihm geben. Hatte da seinen Anteil dran, aber Isa Katscha hat das herausragend gemacht. Am Ende sein sechster Platz, muss man sagen, das ist vielleicht so das Maximum, was eigentlich im Auto drinstecken sollte. Aber dann haben wir noch den Max-Faktor und der ist schon immens. Ja? Und trotzdem finde ich, hat Isa Katscha immer noch Steigerungspotenzial. Ich finde, er muss sich auch noch weiter steigern. Obwohl, da klopfe ich mich ja selber auch immer wieder ab mit dem, was ich hier so im Podcast sage oder auch auf den YouTube-Livestreams von Formel1.de. Ich muss meine Kritik so ein bisschen zurückfahren langsam. Also der macht das immer besser. Ich werde immer wärmer damit, dass der eine gute Rolle spielt. Und deshalb auch da gute Leistung nochmal vor der Sommerpause. Aber er selber sieht das ja auch so. Er kann sich noch verbessern. Er muss sich auch verbessern. Das Team muss sich verbessern. Bin sehr gespannt darauf, wie es bei Red Bull dann weitergeht.
Ja, und seid auch gespannt, wie es hier weitergeht, denn Red Bull verleiht bekanntlich Flügel und mit denen werden wir nach einer kurzen Pause zu den Sternen fliegen, denn dann geht's um Mercedes, Kimi Antonelli, George Russell und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir hangeln uns jetzt beim Rennergebnis von Ungarn nach unten in der Weltmeisterschaftswertung, aber ganz nach oben, denn wir müssen natürlich über Kimi Antonelli reden, der ein, ja, ich möchte sagen, doch recht gebrauchtes Wochenende eigentlich hatte, aber das Beste draus gemacht hat. Vielleicht so ein bisschen der Gegenpol zu dem, was wir in den letzten Wochen häufig erlebt haben, dass er persönlich ein sehr gutes Wochenende hatte, aber das Ergebnis am Ende nicht passte, denn das Ergebnis mit Platz 3 war heute für das, was sich in seinem Wochenende alles so ereignet hat, eigentlich ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Er hat seine WM-Führung ausgebaut, ist vor seinen Konkurrenten Hamilton und Russell geblieben. Nichtsdestotrotz wird er natürlich nicht zufrieden sein und nicht glücklich über das, was er in Ungarn erlebt hatte, in Ungarn erlebt hat. Es fing alles an, Kevin, so ein bisschen in der Qualifikation. Da hat er eben diese Strafe hinnehmen müssen, weil er unter Gelb nach diesem Ausritt von Max Verstappen nicht genug gebremst hat, wurde dann zurückversetzt, startete von weiter hinten im Feld und musste sich dann erstmal durchkämpfen. Das hat er soweit auch eigentlich gut erledigt, aber es war eigentlich von Anfang an klar, die Pace für den Rennsieg, die scheint nicht wirklich da zu sein. Man hat am Anfang, glaube ich, so ein bisschen darauf gespielt, das Ganze mit einem Einstopper zu versuchen. Am Ende hat man sich dann doch noch für einen zweiten Stopp entschieden, weil man einfach gemerkt hat, damit kommen wir hier nicht weiter. Das VSC hat ihn dann auch, muss man so ehrlich sagen, auch ein bisschen gerettet, weil es dann die ganzen Lücken so ein bisschen auch geschlossen hat und er diesen Platz dann auch nach Hause fahren konnte. Ja, was machen wir jetzt, Kevin, mit diesem Rennen von Kimi Antonelli? Um erstmal nochmal eine Zahl reinzuwerfen, er hat jetzt diese genau 50 Punkte, die er auf George Russell hatte, jetzt auf Lewis Hamilton Abstand. 59 sind es jetzt auf Russell. Würdest du sagen, er geht am Ende trotzdem ein wenig als Sieger heraus, gerade weil die beiden vor ihm in dem Rennen, nämlich Lando Norris und Max Verstappen, mit der Weltmeisterschaft eher wenig zu tun haben und er eigentlich unter den WM-Kandidaten dieses Rennen ja mehr oder weniger gewonnen hat. Und das war ja auch nicht immer absehbar beim Verlauf heute.
Ja, total. Also meiner Meinung nach ist Antonelli auf Platz 3 sogar mit der größte Gewinner, weil er aus einer Position kam. Ich glaube, der ist von Platz 7 gestartet. Erstmal hinter George Russell. Russell hatte dann ja seine eigenen Probleme. Ich weiß nicht, ob wir sicherlich auch noch gleich drüber sprechen wollen. Und Antonelli hat sich richtig vorgefightet. Und das mit einer sehr mutigen Strategie. Ich gehe da bei Kevin Herrmann mit, dem Datenexperten von Formel1.de. In unserem Stream am Sonntag haben wir darüber geredet. Hätte vielleicht noch ein bisschen aggressiver sein können. Man sich noch ein bisschen mehr trauen können. Vielleicht wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Denn je leerer der Tank wurde, desto besser wurde die Pace von Antonelli. Und das macht ja Mut, weil Ungarn, ich glaube, das war eine Strecke, die hat Mercedes eigentlich schon grundsätzlich abgeschenkt vorher. Das entspricht nicht diesen Charakteristiken, die das Auto braucht, um in diese Spitzenleistungen zu kommen. Antonelli selber, finde ich, hat das aber dann im Rennen erneut stark gemacht. Und das ist wieder mal ein Beweis dafür, von dem, was wir hier so oft sagen, selbst wenn der Vortag ein bisschen schwächer ist, der kommt am nächsten Tag wieder rein, fährt sein Ding und macht ein Top-Ergebnis draus. Und hier ist Top 3 erstmal gut. Zweiter wäre vielleicht drin gewesen. Der Sieg glaube ich nicht. Dafür war die Pace von Lando Norris einfach viel zu gut. Zweiter, da würde ich schon sagen, mit ein bisschen mutigeren Ansätzen dann noch bei dieser Overcut-Strategie hätte man das angreifen können. Aber Platz 3 ist gerade im WM-Kampf jetzt ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen dann Sandford und Co. die Strecken in der zweiten Saisonhälfte. Es geht ja dann auch wieder nach Asien, nach Südamerika, nach Nordamerika. Da hast du dann Strecken, auf denen er letztes Jahr schon sehr gut performt hat. Das darf man nicht vergessen. Also es war ja dann so ab Europa wirklich eine starke letzte Saisonhälfte, letztes Saisondrittel, dass Kimi Antonelli da gefahren ist. Übrigens wird Lewis Hamilton das auch tun. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Jetzt kommt dann die Zeit von Lewis Hamilton auch. Da bin ich sehr gespannt, wie Kimi Antonelli dann auch da performen wird. Aber ich glaube in Ungarn, dafür, dass das Samstag nicht so absehbar war, ist es ein Top-Ergebnis und er kann da stolz drauf sein. Und ich finde, Mercedes, Toto Wolff ist da auch zu Recht stolz drauf, mit welcher Art und Weise er noch da mitkämpfen konnte. Und das macht Mut, dass man auch auf den Strecken, die jetzt noch kommen, die Mercedes jetzt nicht so liegen werden, Sandford, Singapur, all solche Strecken. Baku könnte auch schwierig werden für Mercedes, glaube ich, dass man da guter Dinge sein kann, eine gewichtige Rolle zu spielen.
Ja, es gibt ja diese alte, ganz, ja, eigentlich stumpfe Rennfahrerweisheit, die sagt, du musst auch wissen, wenn du ein Rennen nicht gewinnen kannst und dann eben das Maximum rausholen. Und das hat er in diesem Fall auf jeden Fall gemacht. Kimi Antonelli, muss man sagen, und das ist das, was ich so beeindruckend finde, Kevin, in diesen jungen Jahren schon diese Abgebrühtheit und auch dann, ich glaube, das ist dann auch, klar, zum einen ist das auch immer so ein bisschen Rennglück, aber auf der anderen Seite erzwingst du dein Glück ja auch. Und Kimi Antonelli, der viel Pech hatte die Saison, erzwingt aber auch da, wo er es braucht, dann wirklich immer das Maximum. Und deswegen auf dem Papier sieht Platz 3 natürlich erstmal nicht so gut aus, wenn du die Formkurve siehst, die in den letzten Wochen war. Aber für ihn lief jetzt eigentlich besser nicht laufen können auf Platz 3, denn ich habe es vorhin gesagt, vor ihm zwei, die mit der Weltmeisterschaft eher nichts zu tun haben. Lewis Hamilton, der ja mit roten Reifen dann am Schluss hinter ihm gefahren ist, den konnte er hinter sich halten. Das war, glaube ich, wichtig auch, denn Lewis Hamilton ist jetzt Stand Ungarn. Das wechselt sich ja immer zwischen ihm und George Russell hin und her. Sein erster Konkurrent im Kampf um die Weltmeisterschaft. Und jetzt machen wir den Switch hin in die andere Mercedes-Garage. Natürlich auch wieder vor seinem Teamkollegen George Russell. Der ist, wie du richtig gesagt hast, vor ihm gestartet. Dort aber nicht lange geblieben, denn 4 Sekunden vor dem Start hat George Russell feststellen müssen, dass sein Motor unkontrolliert hochdreht. Er musste vom Gas, er musste dann eben sehr, sehr langsam anfahren, hat dann gefunkt bekommen, Anti-Stall. Und war plötzlich weg. Und ich muss sagen, das war ja in dem Startgewirr gar nicht so zu erkennen, was da genau passiert ist, weil die Kamera ja auch eben vorne die ersten gezeigt hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, bis Sascha Roos dann sagte, dass er jetzt Vorletzter ist und es da scheinbar ein Problem gab und dieser Funkspruch eingeblendet wurde. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo ist denn George Russell, verdammt? Ich habe immer nur Kimi Antonelli gesehen und dachte mir die ganze Zeit, da fehlt doch einer. Ja, es war George Russell, der wieder einmal die Technik seines Mercedes auch hinterher relativ schonungslos angeht. Ich habe mir da auch nochmal ein Zitat reingeholt von ihm, denn der sagt, ich bin inzwischen über den Punkt der Enttäuschung hinaus. Wenn ich mich über alles enttäuschen lassen würde, was dieses Jahr passiert, dann wäre ich jeden einzelnen Tag der Woche enttäuscht. Also George Russell, entschuldigt, es ist spät.
Russell im Walde.
Russell im Walde. Der resigniert doch schon und wir wissen ja, wie es ist, Kevin. Wir haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch gesagt, dass wir nicht so wirklich sehen, dass McLaren noch ein Rennen gewinnt. Und zack, reden wir über Lando Norris als Rennsieger. Jetzt ist es natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, wenn wir so heiße Thesen in den Raum werfen. Aber ich würde mich trotzdem mal zu einer hinreißen lassen. Ich glaube, trotz 59 Punkten, trotz Platz 3, trotz der potenziellen Chance, sehe ich nicht, dass George Russell mit seinem Kopf momentan im WM-Kampf ist. Die These werfe ich jetzt mal von Dortmund rüber nach Bonn und lasse sie wirken.
Ich glaube schon, dass er vom Kopf im WM-Kampf ist. Ich glaube nur nicht, dass er gerade selber dran glaubt. Ich glaube, wenn er jetzt in den nächsten Rennen gute Ergebnisse einfährt, dann wird sich das wieder einstellen, weil er hat ja auch dieses gesunde Selbstverständnis über sich selbst. Diese Resignation, finde ich, bezieht sich aber deutlich auf das Auto und bezieht sich deutlich auf das, was das Paket ihm bietet. Ich glaube nicht auf sich selber und nicht auf das, was er leisten kann, um Weltmeister zu werden. Das glaube ich schon. Der Antonelli ist bei ihm im Kopf. Ich glaube aber schon, dass sobald er wieder diese Erfolgserlebnisse feiert, er ganz, ganz schnell wieder drin ist. Und deswegen ist er noch da drin. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen Masche ist von ihm jetzt, dass er versucht halt zu zeigen, hey, gut, ich weiß, was meine Position ist, ich weiß, was meine Situation ist und fahre das jetzt ein bisschen runter, um vielleicht auch einem Antonelli so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Das Problem ist, er wird diese Mindgames mit ihm nicht spielen können und dann wiederum hoffe ich fast, dass es nicht absichtlich ist, weil damit würde er ja auch auf die Nase fallen. Das heißt, diese ehrliche Äußerung, dass er sagt, okay, ja gut, wenn ich mich jetzt von allem enttäuschen lassen würde, dann bin ich jeden Tag enttäuscht, verstehe ich. Finde ich, ist auch ein gesunder Ansatz, weil es bringt ja auch einfach nichts. Ne? Du kannst jetzt weiter traurig sein, aber es muss ja immer weitergehen. Gerade im Sport ist das halt der Fall. Gerade in der Formel 1 ist das der Fall. Und deshalb würde ich dir dahingehend schon widersprechen. Der ist mit dem Kopf schon im WM-Kampf, nur er ist mit dem Kopf nicht bei seiner bestmöglichen Leistung. Und da frage ich mich, was das größere Problem für ihn auf Dauer wird. Ne, das ist halt, er muss wieder mehr zu sich finden, er muss wieder mehr zu seinem Flow finden. Das, was ja Lando Norris gesagt hat, was ihn so stark macht, seinen Flow zu haben, den hat der Russell aktuell nicht. Und je schneller er da wieder reinkommt, desto spannender wird das, glaube ich, mit dem WM-Kampf noch bei den beiden Mercedes-Fahrern.
Jetzt ist mir noch eine Sache aufgefallen in seinen Äußerungen, Kevin. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Toto Wolff, vielleicht auch der Königsmacher bei Mercedes. Er geht schon sehr stark auch darauf, dass die Probleme sehr häufig bei seinem Auto sind. Wobei ich jetzt mal sagen würde, wenn wir die Historie der letzten Wochen mal aufarbeiten, auch Kimi Antonelli nicht verschont wurde von Problemen. Aber glaubst du, dass da auch ein bisschen Taktik hintersteckt, das so anzusprechen, um da vielleicht auch ein bisschen Druck auf Mercedes und auch auf Toto Wolff auszuüben, weil er eventuell das Gefühl hat, dass ein Kimi Antonelli wirklich bevorzugt wird? Oder würdest du diesen Äußerungen vielleicht gar nicht so viel Gewicht beimessen und das ist wirklich nur eine Feststellung vielleicht auch?
Boah. Das ist eine gute Frage. Natürlich mit allem, also was George Russell sagt, mit allem will er was bezwecken. Also ich glaube, George Russell ist keiner dieser Menschen, der irgendwas ins Mikrofon blökt und am Ende hat das keinen Sinn oder hat keine Intention, die er daraus erzeugen möchte. Und deshalb, ja, natürlich baut es irgendwo Druck auf Mercedes aus. Witzigerweise springt Toto Wolff ja auch auf diesen Druck ein. Ne? Also er sagt ja auch gerne, ah, jetzt hat es wieder den George erwischt und der George kann nichts dafür, das sind wir, das ist das Auto. Das Problem ist aber, dass am Ende danach keiner fragen wird, so wirklich. Ne? Wenn am Ende der Antonelli Weltmeister wird, dann ist das eben so, dass der 19-Jährige ihn ganz schön genatzt hat. Und das ist das, was stehen bleibt. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen darf auch Russell nicht zu sehr in das Weinerliche gehen, glaube ich, weil das seine Position nicht unbedingt stärken würde. Deshalb meine ich ja, der Ansatz, den er jetzt gewählt hat, so ein bisschen die bewusste Resignation nach außen zu tragen, ist vielleicht psychologisch der bessere, um in der Außendarstellung nicht als irgendwie weinerliches Kind dazustehen, was ihn auch nicht nach vorne bringen würde. Deshalb, ja, die gesunde Kritik natürlich zu äußern, dass es schon komisch ist, dass es immer nur ihn erwischt oder oft ihn erwischt, ist richtig und ich finde, spricht ja auch nur den Fakten dann nach. Aber natürlich dann doch irgendwo springt man bei Mercedes drauf ein. Also ist schon spannend, muss man weiter beobachten, welche Ausmaße das noch annimmt. Aber ist eine gute Beobachtung von dir.
Ja, auch da werden wir weiter schauen. Nach der Sommerpause wird dieser WM-Kampf ja auf jeden Fall fortgeführt und wir werden dann schauen, wie es bei den beiden Mercedes-Piloten weitergeht. Springen wir mal ein bisschen zurück, Kevin. Freitag. Ich glaube, Freitag wurden in Italien sehr viele rote Ferrari-Fahnen schon gehisst auf den Balkonen des Landes und auch hier unsere Hörerinnen und Hörer, da halten es ja auch sehr viele mit Ferrari. Und ich nehme mal stellvertretend unseren Ferrari-Ultra Anthony aus unserer Telegram-Gruppe. Die Euphorie war da. Ferrari hat Freitag sehr, sehr gut performt. Es sah alles sehr gut aus. Auch in der Qualifikation, klar, Schönheitsfleck Lando Norris, aber sah es noch richtig, richtig gut aus für die Roten aus Maranello am heutigen Sonntag. Aber ging nicht mehr so viel. Am Ende Platz 4 und Platz 5 für die beiden Ferrari-Piloten. Sicher keine schlechten Ergebnisse. Aber wenn man sieht, dass heute dieses Rennen gewesen wäre, wo Mercedes eben schlagbar war, heute konntest du den Sieg abstauben. Natürlich bitter. Wobei natürlich, und auch das hat Charles Leclerc gesagt, wir zwei der letzten drei Rennen, bei denen wir mit Schwierigkeiten gerechnet hatten, den ersten und zweiten Platz belegt haben. Und heute bei einem Rennen, wo wir uns gute Ergebnisse erhofft hatten, sind wir Vierter und Fünfter geworden. Im Rennen war Ferrari definitiv nicht auf Siegkurs. Es war ein, ja, ein bisschen auch Stagnation. Stagnation auch, Kevin, bei einem Thema. Der Strategie. Nicht, dass die Strategie schlecht gewählt war. Nein, also gerade Undercut-mäßig hat man sich da hervorgetan. Auch die Boxenstops haben gezeigt, da ist bei Ferrari was passiert. Aber mir hat vielleicht ein bisschen der Mut gefehlt heute, ein bisschen was zu splitten zwischen Hamilton und Leclerc. Denn man ist mit beiden auf Soft schon losgefahren und man hat beide wirklich stupide immer dieselbe Taktik fahren lassen, sodass Charles Leclerc irgendwann schon mehr oder weniger am Funk gebettelt hat, eine andere Taktik zu bekommen. Das war aber mehr der Grund, dass er sich als schneller wähnte, als Lewis Hamilton wahrscheinlich auch war in Rückbetrachtung und er vorbei wollte und man ihm aber gesagt hätte, das machen wir jetzt so nicht.
Weil er auch nicht schneller war.
Meinst du nicht? Meinst du nicht?
Nein, okay. Hamilton war klar schneller.
Okay. Ja, dann. ich hatte für einen Moment tatsächlich das Gefühl, dass Leclerc das schaffen könnte. Aber okay. Kevin.
Ja, Dennis.
Kevin. In der Retrospektive, hätte Ferrari vielleicht mit ein bisschen mehr Mut auch diesen Max Verstappen-Weg gehen können und auch, wenn die Pace nicht reichte, vielleicht ein bisschen mehr rausholen können? Oder glaubst du schon, dass das gut ist, wie sie es momentan machen? Weil sie keinem der beiden Fahrer, und sie haben ja zwei sehr prägende Figuren, sie haben ja El Predestinato, sie haben Charles Leclerc und sie haben mit Lewis Hamilton den siebenfachen Weltmeister. Und sie geben aktuell keinem wirklich das Gefühl, und ich finde, das machen sie gut, dass irgendeiner eine Bevorzugung verdient hat. Die sind da straight ahead und beibehalten oder vielleicht ein bisschen mehr Mut zur Lücke.
Tja, das ist die Gretchenfrage. Es ist vermutlich zu früh für eine Teamorder, das ist mal das eine. Weil die würdest du ja faktisch aussprechen. Wenn du die Strategie splittest, kann ja das eine passieren, es kann aber auch genau das andere passieren. Dann ist die Frage, wer kriegt die erfolgsversprechendere Strategie? Deswegen glaube ich, ist der Weg, den Ferrari gerade wählt, beiden immer schön das Gleiche zu geben, nicht die verkehrteste. Weil du eben auch, finde ich, dann ein ganz gutes Bild darüber bekommst, wer schneller ist von den beiden. Und deswegen habe ich dich ja gerade so unterbrochen, tut mir leid. Der Hamilton, der war schneller, ja, und der Hamilton hatte auch insgesamt das bessere Wochenende. Es war halt gestern bei der Qualifikation diese Nummer mit Piastri, die sehr unglücklich gelaufen ist. Auch da hätte man besser kommunizieren können, hätte man es verhindern können. Heute wieder eine Strafe. Er sammelt ja Strafen wie manche Panini-Sticker. Das Problem ist, dass genau wie bei dem einen oder anderen zu Hause bei ihm auch einiges doppelt vorkommt. Er würde es dann gerne tauschen, aber tauscht keiner mit ihm eine Strafe. Von daher, das sind Sachen, die muss er abstellen. Es gibt aber auch wieder Sachen, die muss das Team abstellen. Das ist dann vor allem diese Kommunikationsseite. Das darf nicht passieren. Also diese Ingenieurssachen, die auf den Hintermann bezogen sind, ja, die darauf abzielen, dass du sagen musst, wenn jemand auf die schnelle Runde geht und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die muss man abstellen. Auf der anderen Seite hat Ferrari schon vieles besser gemacht in den letzten Monaten, was halt auch zur ganzen Wahrheit dazu gehört. Und ich glaube, der Schlüssel zu reüssieren in der Formel 1 ist, das alles ein Stück weit zusammenzubekommen. Aber der Schlüssel ist auch ein Teamgefüge, gerade wenn du so zwei Topfahrer hast, bis zum allerletzten möglichen Zeitpunkt auf Augenhöhe zu halten. Und das macht Fred Vasseur sehr, sehr gut. Das macht er sehr, sehr gut und er weiß auch, wie er die beiden Fahrer anpacken muss und beide Fahrer respektieren sich sehr und deswegen ist es, glaube ich, jetzt gerade genau richtig, beide auf die gleiche Strategie zu setzen. Und es war ja nicht die schlechteste Strategie. Also es sieht nach außen hin wieder ein bisschen klobig aus, was Ferrari da gemacht hat, aber eigentlich war das der richtige Ansatz. Man wurde durch den schnellen Undercut dann natürlich auch strategisch von den anderen ein bisschen ausgekontert. Und das war was, ich glaube, man hat nicht damit gerechnet, dass die anderen dann so schnell nachziehen, trotz dessen, dass sie nicht auf dem Softreifen unterwegs waren. Das hat Ferrari dann wieder in eine schlechtere Position gebracht und daraus hat sich dann so ein Schneeball entwickelt, den sie nicht mehr kontrolliert bekommen haben. Hinten raus dann noch die Strafe für Hamilton war natürlich total bitter. Trotzdem hat Ferrari sein Ergebnis per se maximiert. Jetzt ist halt Leclerc vorne gewesen, obwohl Hamilton eigentlich nativ der gewesen wäre, der vorne gewesen wäre. Formel 1, kein Sport des Konjunktivs, haben wir oft genug gesagt. Ist ja auch gebetsmühlenartig hier runtergeredet worden. Leclerc hat jetzt mehr Punkte geholt. Wenn das jetzt so weitergeht, ne, sukzessive knabbert der dann an diesem Punktekonto, was der Hamilton hat. Und das bringt Leclerc wieder in eine bessere Position. Soll bedeuten, lieber so weitermachen erstmal. Es wird aber zwangsläufig dazu kommen können, dass man sich irgendwann entscheiden muss, wenn man einen der beiden Fahrer zum Weltmeister machen kann. Und dann bin ich gespannt darauf, ob Ferrari das auch durchzieht. Weil nur dann, glaube ich, können sie wirklich einen der beiden Fahrer zum Weltmeister machen, wenn sie dem anderen sagen, du musst jetzt für ihn arbeiten. Aber einstweilen gibt es einzelne individuelle Sachen, die die Fahrer angehen müssen. Einige Teamdinger, die halt mehr so Flüchtigkeitsfehler sind, die aber trotzdem kostspielig sind und die man auf jeden Fall in den Griff bekommen kann, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, du hast mir gerade so ein bisschen die Frage vorweggenommen. Ich möchte sie jetzt aber noch präzisieren, Kevin, denn genau dieser Punkt, das war ja diese 5-Sekunden-Strafe und in dem Moment, wo Lewis Hamilton sie bekommen hat, hatte er 5,1 Sekunden, glaube ich, wenn mich mein Gedächtnis nicht trübt, Abstand auf Charles Leclerc. Der hat das dann natürlich zugefahren, hat sich diesen vierten Platz dann geholt, 2 Punkte mehr als Lewis Hamilton und ja, Lewis Hamilton ist Zweiter in der Weltmeisterschaft. Er ist 50 Punkte dran an Kimi Antonelli. Es könnten jetzt 48 sein. Wir haben ja vor einigen Wochen schon mal über das Thema geredet, ob du jetzt vielleicht schon Lewis Hamilton vorlassen musst. Da zu dem Zeitpunkt waren wir beide uns ja auch einig, dass das wäre noch zu früh. Die Frage ist jetzt, wann muss dieser Moment kommen? Weil es droht natürlich, den irgendwann zu verpassen. Denn wenn wir jetzt mal gucken, Lewis Hamilton hat 169 Punkte, Charles Leclerc 138, also 31 Punkte. Das ist mehr als ein Rennsieg. Wäre es töricht, Charles Leclerc die Möglichkeit zu geben, mehr als einen Rennsieg an Punkten aufzuholen auf Lewis Hamilton? Oder ist es deiner Meinung nach genau richtig, sich jetzt noch nicht festzulegen? Und wenn ja, wann sollte Ferrari dies spätestens tun?
Es ist meiner Meinung nach richtig, sich so lange nicht festzulegen, wie es nicht mehr möglich ist, dass beide Weltmeister werden können. Das ist im Grunde genommen die einfache Rechnung. Ich lese es ja auch in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans auf Facebook, da im Mitgliederchat zum Beispiel, im Messenger, im Facebook Messenger, Starting Grid Fans auf Telegram, auf dem Discord-Channel. Ja, den lese ich. Dass viele sich wünschen, dass Ferrari jetzt sehr deutlich in Richtung Hamilton tendiert. Dabei ergibt das eigentlich keinen Sinn, weil was würde man damit tun? Man würde ja auch Leclerc sehr viel Luft aus den Segeln nehmen. Wind aus den Segeln nehmen, muss es richtig heißen. Es ist spät, das hast du schon richtig gesagt.
Sail away.
Entschuldigung. Dream your dream. Auf Bier. Naja. Und auf RAN, Sat.1 Bundesliga.
Oh aber, ja.
Ja, gut, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Mann, 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 immer dieses Abschweifen hier. Also wo war ich? Es wäre jetzt halt nicht klug, Leclerc den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil er natürlich so diese Motivation auch braucht, das noch angreifen zu können. Und du musst die Punkte jetzt gerade maximieren, weil wir sehen ja, in der Konstrukteursweltmeisterschaft knabbert Ferrari an diesem Baum, ne? Und der Abstand von Mercedes, der schmilzt ein bisschen dahin. Da haben wir 72 Punkte zwischen den beiden Teams. Also da sieht man auch, da kann man noch was erreichen. Und das ist ja für das Team auch ganz, ganz wichtig. Demnach würde ich als Ferrari, solange wie es nötig ist und solange wie nötig, diese Situation, so wie sie jetzt ist, beibehalten. Weil sie eher dafür sorgt, dass man die Ergebnisse noch mehr maximiert. Nur wenn es dann irgendwann soweit ist, dass der eine garantiert nicht mehr Weltmeister werden kann oder aber, dass am Ende so knapp ist, dass man halt so eine Nuancenentscheidung treffen muss, dann kannst du es machen wie McLaren. Du kannst sagen, okay, entweder gewinnt einer von uns beiden oder keiner. Oder aber, um zu garantieren, dass du eher in die Position kommst, einen der beiden zum Weltmeister zu machen, im letzten Saisondrittel zum Beispiel, in den letzten 3-4 Rennen vielleicht, dass du da dann nochmal eine Entscheidung nachziehst und nachjustierst. Bis dahin würde ich es aber so laufen lassen, weil es ist ja erfolgreich für Ferrari.
Aber da muss ich ein bisschen einhaken, Kevin.
Okay,
beziehungsweise nochmal die Frage ein bisschen schärfer vielleicht stellen. Dieses Team wartet jetzt seit fast 20 Jahren auf den Fahrer-WM-Titel.
Ja.
Dieses Team hat für sehr, sehr viel Geld den 7-fachen Weltmeister Lewis Hamilton eingekauft, um diese Mission 8er-Titel mit ihm anzugehen. Ein Titel, der, glaube ich, einen Stellenwert in der Formel-1-Geschichte hätte, wie lange, lange kein anderer. Das wäre der 8. Rekordtitel von Lewis Hamilton. Er würde ihn mit dem Team einholen, was vorher den Rekord mit Michael Schumacher eingeholt hat. Und du bist jetzt in einer Phase und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht sogar im einzigen Jahr in den nächsten Jahren, wo Mercedes noch Schwäche zeigt, denn aktuell haben sie das Auto noch nicht so im Griff, dass es konstant ist. Es ist schnell, keine Frage, aber es ist eben noch fehleranfällig. Und es ist jetzt vielleicht, wenn wir davon ausgehen, dass Mercedes diese Peak-Performance auch halten kann und eben verbessert, die realistischste und die wahrscheinlichste Chance, jetzt zuzuschlagen. Ungarn wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall gewesen. Glaubst du nicht, dass man da vielleicht sagen kann, unter dieser Prämisse, wir warten fast 20 Jahre, da wartet eine ganze Nation, es warten Millionen von Formel-1-Fans darauf, dann hast du noch, das ist nur Ferrari, dann hast du Lewis Hamilton, auch der größte Formel-1-Fahrer, was den Mainstream angeht, aller Zeiten, mit Fans überall um die Welt und die warten auch seit 2021 auf Titel Nummer 8. Und meiner Meinung nach Lewis Hamilton, bei allem Respekt, wird nicht jünger. Mercedes wird sich sicherlich in der Konstanz und in der Beschaffenheit des Autos verbessern. Vielleicht schon diese Saison, spätestens im nächsten Jahr, da bin ich eigentlich auch von überzeugt. Und ich stelle die Frage deswegen nochmal scharf. Wäre es nicht töricht, diese Chance jetzt vorbeiziehen zu lassen, um Charles Leclerc, der sich selber um diese Position auch gebracht hat. Denn Lewis Hamilton steht ja nicht auf Platz 2 der Weltmeisterschaft, weil er Glück hatte oder weil, ihm die Punkte geschenkt wurden. Er hat Charles Leclerc über einen längeren Zeitraum diese Saison, als es für Ferrari gut lief, als es Punkte maximiert werden mussten, hat er Charles Leclerc im Griff gehabt. Leclerc hat Fehler gemacht, Leclerc war einfach zeitweise nicht da, auch wenn er natürlich einen super Turnaround gemacht hat, keine Frage. Ich will hier Charles Leclerc null irgendwie kritisieren oder mich da anschließen, aber muss man vielleicht zum, jetzt kommt wieder mein Harry, ich muss zugeben, ich bin Harry Potter Fan, fürs größere Gesamtwohl, das war ja Grindelwalds nicht ganz so nett gemeintes Logo oder nicht nett gemeinter Slogan da, aber muss man für das größere Wohl des Ferrari Weltmeisterschaftstraums vielleicht nicht sagen, wir opfern Charles Leclerc?
Nicht jetzt, nein. Also, es würde ja gar keinen Sinn ergeben. Also, das wäre, also all deine Punkte treffen ja auch auf Charles Leclerc zu. Ist auch teuer, wird auch nicht jünger. Ja, also, klar, er ist nicht siebenfacher Weltmeister, aber warum sollte man einem Leclerc jetzt die Chance nehmen, selber Weltmeister auf Ferrari zu werden? Das macht ja gar keinen Sinn. Und so arbeitet Fred Vasseur auch nicht. Das wäre vielleicht damals mal so gewesen, aber es ist ja jetzt auch keiner von den beiden ein echter Barrichello oder ein echter Massa, ne, den man da jetzt in die B-Rolle schieben kann und sagen kann, da fühlst du dich dann jetzt bitte wohl und dann let Michael pass for the championship, so ähnlich. Und klar, du hast natürlich einen wichtigen Punkt, ne? Die Zeit läuft gegen Hamilton. Die Zeit läuft nicht gegen Leclerc. Leclerc hat noch viele, viele Jahre mehr als Lewis Hamilton in der Formel 1 die Möglichkeit, auf Top-Niveau tendenziell Formel 1-Weltmeister zu werden. Trotzdem glaube ich einfach nicht, dass man sich jetzt einen Gefallen tun würde, zum jetzigen Zeitpunkt da den Stecker zu ziehen, weil es einfach, glaube ich, für das Gesamtkonstrukt gefährlicher wäre, dass der andere Fahrer, in dem Fall Charles Leclerc, so absackt mental, dass man da auch gefährdet, den richtigen Helfer für Lewis Hamilton zu haben. Sollte man das irgendwann mal machen. Ich bin aber wirklich gespannt darauf, wie es sich über den Saisonverlauf entwickelt, weil ich schließe nicht aus, dass der Moment kommen wird, wo man bei Ferrari sagt, wir müssen uns jetzt auf einen Fahrer fixieren. Ich sage nur nicht sicher, dass das Lewis Hamilton sein muss. Der ist jetzt gerade stärker. Ich glaube nach wie vor, dass Charles Leclerc der schnellere der beiden ist. Ich glaube nach wie vor, dass Charles Leclerc auch das größere Potenzial der beiden hat. Nur Hamilton hat die Erfahrung. Und das ist auch ein Pfund. Und vielleicht sogar das stärkere Pfund mit diesen Autos dieses Jahr. Ja, wir werden es abwarten müssen. Es ist eine Frage, die wir jetzt gerade nicht beantworten können. Also das Einzige, was ich beantworten kann, ist ganz klar, für mich wäre es zu früh, Lewis Hamilton jetzt den Pass zu geben, um zu sagen, okay, du fährst jetzt um die Weltmeisterschaft. Weil am Ende gibt es so viele Variablen, die in den nächsten Wochen und Monaten gegen ihn laufen können. Technischer Natur, eigene Fehler, wie wir jetzt sehen, einige Strafen auch. Da würde man sich ein bisschen ins eigene Knie schneiden und es tut sehr weh, das kann ich aus Erfahrung sagen. Wenn man sich im Knie schneidet, dann kann das sehr, sehr fest bluten. Ja, das ist mir leider damals mal im Freibad passiert. Das ist nicht schön gewesen. Diese Narbe, die habe ich bis heute. Ja, und diese Narbe, die möchte Ferrari, glaube ich, nicht haben, die man jetzt Charles Leclerc zufügen würde damit.
Ja, dann werden wir darüber diese Saison noch vortrefflich streiten können. Da freue ich mich drauf, Kevin.
Ja, super. Kommt das jetzt her? Kommt die Schärfe her gegen Charles Leclerc
von dir? Die Schärfe. Bruder, oder? Nein. Nee, aber er hat es tatsächlich selber anklingen lassen. Selbst der größte Charles Leclerc-Fan dieser Erde wahrscheinlich, mein Bruder, hat gesagt. Das war so der Gedankengang. Er hat es dann natürlich so aus dem Affekt rausgesagt. Danach kam dann ein Leclerc-Sieg und die Welt war wieder rosarot, ja, und voll mit pinken Sternchen. Aber das war ein Denkanstoß, weil ich einfach glaube, das sind die Punkte, die ich gerade gesagt habe, wenn du irgendwie Mercedes schlagen kannst, dann glaube ich erstmal nur dieses Jahr. Und Hamilton hat nun mal 31 Punkte mehr auf dem Konto. Die kommen nicht von ungefähr. Und Ja, aber wir warten ab, weil ich bin ja auch der, der drei Weizenbier getrunken hat und dann eben darüber urteilt, was man am Kommandostand von Ferrari zu tun hat.
Drei. Wie heißt der Wein von da unten nochmal? Ach, nicht Chianti ist es nicht.
In Ungarn meinst du?
Nein, Maranello, den sie immer getrunken haben. Wo erst dann John Todt kam und das verboten hat.
Oh, ich bin kein Weinexperte, tut mir leid, da kann ich dir jetzt nicht helfen.
Naja, ich finde das schon noch raus. Vielleicht in dieser Ausgabe. Ansonsten können es ja die Leute in die Kommentare schreiben.
Ja, Kevin, du hast jetzt einen kurzen Moment Zeit für deine investigative Recherche, denn wir machen noch einmal Pause und dann beleuchten wir, besprechen wir und ja, ziehen ein kleines erstes Fazit über den neuen Aston Martin, denn der hat Premiere gefeiert in Ungarn. Wir müssen natürlich darüber sprechen, dass Nico Hülkenberg, der auch den Brustlöser hatte, der Knoten ist geplatzt, die ersten Punkte für Nico Hülkenberg auch auf Audi. Wir sprechen darüber, dass Alpine seinen Status als Best of the Rest in der Tabelle abgegeben hat und auch auf der Strecke und das nicht nur an die Racing Bulls. Wir sprechen über Haas und Williams. Ja, und ganz kurz noch, Kevin, berichten wir euch zumindest, was dieses Wochenende alles bei den Cadillacs in Flammen aufgegangen ist oder abgebrochen ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt doch noch einmal dran, während Kevin Scheuren als Weinkenner auf die Suche geht. Und wir sind gleich zurück mit mehr Formel 1 und dem Wein hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir lösen auf die größten Mythen der Formel 1. Eine konnten wir nie aufklären. Was ist mit Fernando Alonso in Barcelona passiert 2014? Das werden wir euch auch heute nicht sagen können. Aber wie der Wein hieß, der war Ferrari. Und wo ist Burti? Der Diamant aus Monaco. Ach, so viele Mysterien. Die können wir alle nicht auflösen. Aber wir sagen euch jetzt, wie der Wein hieß, der bei Ferrari reichlich ausgeschenkt wurde. Kevin, it's your turn.
Lambrusco. Es war Lambrusco, der quasi mittags schon aufgemacht wurde, entkorkt wurde, während John Todt eigentlich wollte, dass gearbeitet wurde. Das war.
Ja, aber damals, muss man fairerweise sagen, wurden nur Weltmeistertitel geholt in Maranello, weil man sich auch nicht zu fein war, eine Stallorder auszusprechen. So sieht es nämlich aus.
Aber erst nachdem der Lambrusco eingestellt wurde.
Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Gut, wie machen wir jetzt den Weg von Lambrusco hin zu Aston Martin?
Naja, es wird jetzt auch bald wieder Wein ausgeschenkt. Jetzt, man musste lange Wasser trinken, jetzt kommt doch wieder ein bisschen Wein ins Glas. Also so ein bisschen angespült ist er schon.
Also ein bisschen Wein, eine weiche Weinschorle gab es für die Fahrer von Aston Martin, Fernando Alonso und Lance Stroll. Faktisch, Kevin, die beiden mit diesem neuen Wägelchen erstmal besser unterwegs als vorher. Es war ja nicht die erhoffte, ist vielleicht auch das falsche Wort, weil ich glaube, jeder, der es ein bisschen realistisch gehalten hat, wusste, dass ich mit meinem Tipp Fernando Alonso auf 10 doch sehr hoch gepokert hatte. Aber ich glaube, man hat sich augenscheinlich auch verbessert. Fernando Alonso hat den Schritt in Q2 geschafft. Man hat am Ende Platz 13 und Platz 14 eingefahren. Zur Verwunderung aller, Lance Stroll vor Fernando Alonso. Ja, wie blicken wir jetzt zurück? Oder wie blicken wir vielleicht auch voraus jetzt für diesen Aston Martin? Es war ein erster Schritt. Man ist jetzt nicht mehr das absolute Schlusslicht der Formel 1. Aber ich glaube, Kevin, es liegt trotzdem noch eine Menge Arbeit vor dem Team aus Silverstone, bis wirklich wieder echter Wein eingeschenkt wird in die Kelche.
Ja, man muss aber sagen, dieser Aufschwung mit diesem immensen Update, ich glaube, es waren 16 neue Teile, der war schon deutlich zu sehen. Ne? Und wie viel Selbstvertrauen das auch einem Fernando Alonso gegeben hat, haben wir auch gesehen. Im Rennen war ja dann Lance Stroll sogar schneller als Fernando Alonso oder war vor Fernando Alonso am Ende 13. und 14. Die haben also auf Anhieb mal Haas, Williams und einen Alpine hinter sich gelassen. Das ist schon eine krasse Leistung. Ne? Auch in der Qualifikation, sofort aus dem Stand in Q2 zu kommen, das war ja so ein Ziel, was man ausgerufen hatte. Oder Adrian Newey hatte das so lose bei Sky UK ins Spiel gebracht, dass das ja ein Erfolg wäre, wenn man in Q2 kommen würde. Und dass man den dann auch sofort beim ersten Mal erreicht hat. Und gut, bei Lance Stroll ist es in Q1 zu Ende gegangen. Da lag es wohl am Wind, hat er gesagt. Aber wenn man jetzt chassisseitig das Update sieht und das Vertrauen sieht, was Fernando Alonso auch in die Arbeit von Adrian Newey hat und wie er das auch nochmal wiedergegeben hat, dass man jetzt mit dieser neuen Basis sehr gut arbeiten kann, um das Auto wirklich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und wir in Sandford dann noch ein Motor-Update von Honda sehen werden und dann hoffentlich dieses Zusammenspiel aus Chassis und Motor einfach viel, viel besser funktioniert, weil man idealerweise dieses Update miteinander gebaut hat und geplant hat, dann glaube ich, werden wir dieses Potenzial von Aston Martin wirklich sehen können. Und dann wird Q2 nicht das Ende der Fahnenstange sein. Dann werden die, glaube ich, auch relativ schnell in Sphären vorstoßen können mit Audi und den Racing Bulls da, um den Einzug in Q3 fahren zu können. Da ist einfach das Potenzial in dieser Firma, mit dieser Fabrik, mit diesen Möglichkeiten viel zu groß für die Konkurrenz, die da so rumfährt. Selbst für Audi. Ja, also das übersteigt das, was Audi leisten kann, um ein Vielfaches, was Aston Martin da aufgebaut hat. Und ja, es ist wirklich beeindruckend, wie man ein Auto so auf links drehen kann. Und es ist auf Anhieb im Mittelfeld ein Auto, was den anderen gefährlich werden kann. Und gleichsam sollte man jetzt nicht zu früh davon ausgehen, dass das jetzt auf jeder Strecke so passiert. Hat auch Fernando Alonso gesagt, ne? Das ist jetzt mal eine Strecke gewesen. Sandford kommt der vielleicht nochmal nah. Das heißt, da wird man dann auch vermutlich gut performen. Dann auch noch mit Motor-Upgrade. Und dann kommen so Strecken wie Monza, Baku und Co., wo dann wieder andere Facetten wichtig sind. Und das wird dann so ein richtiger Lackmustest sein für das, was Adrian Newey da gebaut hat. Also ist total interessant zu sehen, wie schnell das dann gehen kann. Newey war ja auch bei allen anderen Teams irgendwie wieder mit seinem Blog da in der Startaufstellung und hat sich anderen Autos schon interessiert angeguckt, wo ja auch einige Updates dran waren. Also der wird da schon wieder am Nachdenken sein, was er noch machen kann. Und ja, da bin ich gespannt drauf und ich glaube, Sky is the limit bei Aston Martin eigentlich, bei den Möglichkeiten, die sie haben, und jetzt hat man mal eine Rakete gebaut, vielleicht geht es ja wirklich nach oben.
Ja, das ist sehr spannend zu beobachten. Auf jeden Fall glaube ich, ist der erste wichtigste Schritt gemacht, nämlich hinter Cadillac wegzukommen. Denn so ehrlich müssen wir sein, ich glaube, das war schon sehr große Schmach und Blamage für das Team aus Silverstone. Und was jetzt passieren kann, was passieren wird, das werden wir sehen. Du hast gerade Zandvoort angesprochen, eine charakteristisch ähnliche Strecke. Sicher wird man da auch die Erfahrung aus Ungarn gleich nutzen können. Dann noch den neuen Motor. Und ja, es ist eben dieser Punkt, der für viele auch so schlecht greifbar war, weil man einfach gesagt hat, genau das, dieses Werk, diese Manpower, die dahinter steckt, die mit Fernando Alonso, ein Weltklasse-Fahrer, das muss doch Früchte tragen. Und vielleicht haben diese Früchte lange, lange Trockenzeit gehabt, aber jetzt blühen die ersten zarten Knospen. Und da bin ich persönlich auch wirklich gespannt, wie sich das bei Aston Martin entwickelt, was wir da in den nächsten Wochen sehen. Ich glaube, ein Rennen, Kevin, ist zu früh, um jetzt wirklich hier zu sagen, das wird was oder das wird nicht was. Ja. Aber die anderen Teams sollten gewahrt sein. Du hast gerade eins schon explizit angesprochen, bevor wir dann auch wirklich zu Nico Hülkenberg und Audi kommen. Ganz kurz einmal Alpine. Denn Alpine ist schon zumindest mit einem Auto heute hinter Aston Martin gerutscht. Das ist, glaube ich, eher Betriebsunfall als ja wirklich jetzt eine Sache, die ihr Sorgen machen sollte. Aber was Sorgen machen sollte, dass es an Audi und die Racing Bulls jetzt kein Rankommen mehr ist für das Team aus Enstone. Das hochgesteckte Ziel von Flavio Briatore, im nächsten Jahr Rennen zu gewinnen. Und der Weg dahin, der erst so gut aussah, weil man war eigentlich schon best of the rest, in einer super komfortablen Position. Die Racing Bulls konnten zeitweise auch nicht mithalten mit Alpine. Audi war aufgrund der eigenen Baustellen auch gar kein Thema. Und jetzt steht man eben hinter diesen beiden. Ja, Rückschlag weiterhin für Alpine. Glaubst du, dass diese Negativspirale jetzt weitergeht? Oder bist du vielleicht auch irgendwo jemand, der sagt, ja, die können das auch mit einem Update wieder rumreißen? Wir wissen gerade im Mittelfeld, wo es so eng ist, wo Nuancen das ausmachen, kann sich das auch schnell wieder drehen. Ganz kurz, Kevin, weil natürlich gleich uns Audi und Nico Hülkenberg auf der deutschen Seele brennen. Deine Einschätzung zu Alpine und dem derzeitigen Stand?
Die Seele brennt. Das ist auch schon. Das freut dich, ne?
Natürlich, für unseren einzig wahren Star, den VfL Borussia.
Also die Frage ist ja, wann soll dieses Update kommen? Also ich habe da ein wenig Vertrauen drin, ehrlicherweise. Also Ich ging davon aus, es würde viel früher mal soweit sein, dass sie ein Update bringen, aber sie haben, glaube ich, die wenigsten Updates gebracht bislang diese Saison und so wirklich voran geht es ja nicht. Ne? Du hast hin und wieder mal einen Colapinto, der für kleinere Highlights sorgt. Wenn es mal ein Abflug ist, ist es auch ein Highlight, muss man sagen. Und Pierre Gasly, der fährt einfach mit aktuell. Also das ist nichts mehr davon da, von dieser Energie zu Saisonbeginn. Dieses Team ist komplett in der Bedeutungslosigkeit angekommen, im luftleeren Raum der Formel 1 sozusagen. Und ich sehe das nicht, dass selbst wenn sie jetzt ein Update bringen sollten, dass sie das wieder nach vorne spült. Also ich finde, Alpine ist so wirklich jetzt gerade, ist einfach dabei, aber spielt keine Rolle. Ich sehe da auch keine Besserung kommen. Also nicht mehr mit dem Update.
Nee, irgendwo im Nirgendwo, auch abseits, das fällt mir natürlich als jemand, der darauf achtet, ein bisschen mehr auf, auch wirklich abseits der TV-Kameras. Ich habe die Alpinen selten im Bild gesehen. Jetzt aber, Kevin, Ehre wem Ehre gebührt, Nico Hülkenberg holt die ersten Punkte bei seinem Ausflug zu den vier Ringen bei Audi und es braucht einen langen, langen Anlauf und ich habe mir hier ein Zitat rausgeschrieben, was er bei den Kollegen von Sky zum Besten gegeben hat. Es war ein bisschen mühsam bisher, da kurze redaktionelle Anmerkung, ein bisschen. Eigentlich war schon die erste Möglichkeit im zweiten Rennen in China, wo wir es haben liegen lassen und dann war immer irgendwie irgendwas. Immer unterschiedliche Sachen, aber irgendwie immer was im Weg. Das war das erste Mal, dass es so wirklich rund gelaufen ist. Gestern und heute. Und dann kam auch die Belohnung. Ja, Nico Hülkenberg, zeitweise wirklich der skurrilste Pechvogel, würde ich sagen. Unter anderem dieser Kieselstein, der den Switch gekillt hat. Also da waren schon Sachen bei, wo du dir echt dachtest, das kannst du dir nicht ausdenken. Das muss doch schon ein Drehbuch für den zweiten Formel-1-Film sein. Aber die lange Leidenszeit wurde belohnt. Auf der einen Seite, Kevin, ich glaube, keiner kennt sich im lange Warten so gut aus wie Nico Hülkenberg, wenn wir an sein Podium denken. Und jetzt ist es endlich passiert. Der Knoten ist geplatzt. Nico Hülkenberg holt die Punkte. Verdient. Und Kevin, was man sagen muss, und ich glaube, da wir beide ja auch vortrefflich diejenigen waren, die sehr scharf auch den Finger auf die Wunden gelegt haben bei Audi, würde ich mich erstmal im ersten Schritt auch dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, Chapeau, da passiert jetzt was. Und die kriegen anders als vielleicht andere Teams, zum Beispiel Cadillac als Beispiel, oder auch Mercedes, die ja auch ihre Problemchen wirklich aktuell durch ziemlich jedes Rennen irgendwie schleppen, die kriegen es hin. Es bewegt sich was. Es geht in die richtige Richtung. Man hat mit Alpine jemanden hinter sich gelassen, der eigentlich einer der Favoriten auf den Best of the Rest Platz waren. Jetzt erstmal in zwei Rennen, aber es kommt. Und man belohnt sich. Und wenn wir jetzt auf die WM-Tabelle gucken, ist Audi jetzt mit 12 Punkten nicht mehr allzu weit weg. Noch 9 Punkte bis zu Haas, bis Platz 7. Man hat Williams hinter sich lassen können, jetzt ist 8er. Also bei Audi tut sich was, oder?
Ja, ich muss da auch sehr deutlich sagen, dass mir das gefällt. Ich finde, das Team macht auch einen besseren Eindruck. Ich finde, das Team macht jetzt auch einen offeneren Eindruck, so ein bisschen zumindest, so offen, wie man halt sein möchte. Und es ist absolut ein Aufwärtstrend zu erkennen. Es ist absolut ein Weg in die richtige Richtung zu erkennen. Ich würde mir jetzt nur wünschen, dass sie das bis zum Saisonende auch so durchziehen können. Ja, sie sind jetzt mal vor Williams in der Konstrukteurswertung. Das ist immer noch nicht das, was der Anspruch sein sollte, finde ich. Also nicht für eine Marke wie Audi. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich mich am meisten aufhänge. Es ist so ein bisschen das, was da auseinanderklafft zwischen dem, was die Marke Audi im Automobilbereich darstellt und das, was sie in der Formel 1 darstellen. Und ein bisschen weniger Sterilität würde, glaube ich, dem ganzen Projekt gut stehen. Ein bisschen mehr Herzlichkeit zum Beispiel. Ja? Ich glaube, da steckt viel, viel mehr drin. Das Wichtigste wird aber sein, mit der Leistung auf der Strecke zu überzeugen und das Auto in die richtige Richtung zu entwickeln und den Motor in die richtige Richtung zu entwickeln. Und ich finde, da hat man klare Fortschritte gemacht. Man ist an vielen Teams vorbeigesprungen zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Einige der Punkte, die fehlen, haben natürlich auch was mit technischen Defekten zu tun, die im Laufe des ersten Saisondrittels entstanden sind, der ersten Hälfte entstanden sind. Das stimmt. Aber wenn man sieht, dass sie jetzt in Ungarn mit den Racing Bulls um Best of the Rest gekämpft haben. Der Abstand ist aber schon noch signifikant, ne? Das darf man nicht vergessen. Also auch wenn Nico Hülkenberg jetzt die beiden Racing Bulls gesplittet hat, das kaschiert vielleicht so ein bisschen, dass die Racing Bulls auch ihre kleineren Problemchen hatten heute. Nichtsdestotrotz, ich finde, Audi gebührt Respekt dafür, dass sie diese richtige Entwicklungsschritte eingeleitet haben. Ich finde, Binotto und Alan McNish geben ein gutes Duo ab nach außen. Das, was sie sagen, hat Hand und Fuß. Also von daher, ja, hoffe ich ja auch, dass das weitergeht. Ja, also dass ich da diesen Ansatz habe, dass ich mir mehr wünsche, ist einfach nur dem geschuldet, dass ich mir auch wünsche, dass diese Marke Erfolg hat in der Formel 1. Nur diese Ambitionen möchte ich spüren. So teilweise spüre ich sie halt nicht. Hülkenberg hat es jetzt aber im Interview bei Sky, finde ich, gut zusammengefasst. Den Stift jetzt mal ein bisschen beiseite legen, dann aber weiterschreiben. Sie sind in der Aufbauphase und da muss auch noch ein bisschen mehr Energie teilweise rein. Und dann, glaube ich, kann das in die richtige Richtung gehen. Aber die Ergebnisse der letzten Rennen sind total positiv und Ungarn auch nochmal. Und ich freue mich für Nico Hülkenberg, ja, dass er es jetzt auch in die Punkte geschafft hat. Hat ja jetzt auch viel zu lange gedauert, dass da alle Punkte von Gabriel Bortoleto gesammelt worden sind. Ja, mal sehen. Die nächsten Rennen werden auch da entscheidend sein. Ich denke mal, Audi wird auch noch ein anderes Update bringen ans Auto. Sandford, eine Strecke, die Nico Hülkenberg auch mag zum Beispiel. Kommen noch einige andere Strecken, die Hülkenberg gut findet. Austin könnte eine Strecke sein, wo Audi eine gute Rolle spielen wird. Also da erwarte ich auch noch was in der zweiten Saisonhälfte von dem Team.
Ja, und vielleicht haben wir dann im Jahr 2031 hinter Kevin ein Poster von Alan McNish, wie ein Paulaner aus dem WM-Pokal trinkt. Und das wäre doch ein krönender Abschluss dieser Beziehung zwischen Kevin und Alan McNish. Du hast gerade die Racing Bulls angesprochen, Kevin. Die standen sich zuweilen ein bisschen selbst im Wege. Liam Lawson und Arvid Lindblad zwischendurch hart gefightet, sich aber auch immer wieder zusammengerafft, um irgendwie Undercuts von Nico Hülkenberg eben zu kontern. Ein Duo, was jetzt zwar gesplittet wurde, aber wie so ein Tausendfüßler eigentlich immer aneinander ist. Eigentlich hat der Racing Bulls gefühlt 8 Reifen und ist immer zusammen momentan. Was glaubst du, Kevin, wo lagen heute oder woran lag es heute, dass man eben von Audi gesplittet wurde? Und glaubst du, dass das jetzt ein einmaliger Betriebsunfall war oder eine neue Realität? Du hast ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass der Abstand, das hat, glaube ich, Liam Lawson auch gezeigt, nachdem Nico Hülkenberg eben die beiden gesplittet hatte, war Liam Lawson ja noch direkt vor ihm und hat dann gute Meter gemacht und Nico Hülkenberg eben den roten Bullen immer kleiner werden lassen.
Ich glaube schon, dass die Racing Bulls noch einen deutlichen Schritt vor Audi sind. Das hat sich nicht geändert. Bei Arvid Lindblad war es halt wieder der Start. Da hat er direkt die Position an Liam Lawson verloren und Lawson hat das dann gut gemacht. Ne? Also das gehört auch dazu, das zu loben. Ich bin ja auch jetzt nicht der größte Fan von Liam Lawson, aber ich finde auch der macht das in den letzten Wochen richtig gut, obwohl auch da mir der Abstand zum Rookie Arvid Lindblad nicht groß genug ist. Bei der Länge, bei der Karriere, die Liam Lawson in der Formel 1 schon hatte, ne, und hat, das muss ein bisschen, da muss er eigentlich viel, viel mehr den Daumen drauf haben, hat er aber nicht. Und Arvid Lindblad war ein bisschen unglücklich, ne, hat dann auch so strategisch nicht ganz das Fenster erwischt, das es gebraucht hätte. Hülkenberg konnte davon profitieren. Und das ist auch gut so. Ne? Das ist ein wichtiges Ergebnis für Audi. Schöner wäre es natürlich noch, wenn nicht immer nur ein Audi-Fahrer dann in die Punkte kommen würde, sondern halt auch mal beide. Ne? Das sieht man ja bei den Racing Bulls, was das bedeutet. Die sind jetzt Fünfter in der Konstrukteurswertung, sind jetzt Best of the Rest und sind für mich auch aktuell deutlich Best of the Rest. Und ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern, weil der Vorsprung ein bisschen größer ist, den sie haben. Aber wenn man da peu à peu ein bisschen was vom Vorsprung wegnehmen kann, ich glaube, das wäre ein gutes Ziel für Audi, ne? So eins vor Augen zu haben, dass man in diese Richtung vorkommt, dass gegen Saisonende man diesen Vorsprung entweder dann komplett aufgeholt hat oder sogar Racing Bulls überholt hat und dann Momentum aufbaut für 2027. Aber Stand jetzt sehe ich die Racing Bulls schon noch deutlicher vor Audi.
Ja, dann haben wir noch drei Sorgenkinder, die auch oft abseits der TV-Kameras, ich muss sagen, ich kann mich heute an kaum nennenswerte Bilder, zumindest von Haas und Williams erinnern, außer sowieso Carlos Sainz, der ja ganz prominent einmal im Bild war, als er Oscar Piastri eben angeeckt hat.
Ja. Die war heute wieder schlecht. Also mir war das wieder zu viel im vorderen Bereich gezeigt, zu wenig Mittelfeld. Da waren einige Kämpfe, die waren richtig interessant. Ja. Ich weiß nicht, was da gerade los ist in der Weltregie. Es gefällt mir gar nicht. Das war eine Zeit lang auch diese Saison besser, nachdem es ja sehr viel Kritik hagelte. Man hat ja dann irgendwann die Freundinnen der Fahrer nicht mehr gezeigt. Man hat ein bisschen mehr Mittelfeld gezeigt. Jetzt ist man da wieder von abgekehrt. Es ist wieder sehr viel nur Spitzenteams und so, wo eh nicht super, super viel passiert. Ist sehr schade. War in Belgien schon ein Problem, war in Ungarn ein Problem.
Definitiv. Also da muss ich auch sagen, einige Duelle, auch Nico Hülkenbergs Überholmanöver gegen Arvid Lidblad war ja auch nur zu erahnen bei den Schnitten. Ja, Haas, wie gesagt, ich kann mich an eine Szene erinnern, an Olli Berman, der einmal den berühmten 360 gedreht hat für uns, vielleicht auch eben um die Sponsoren mal ins TV-Bild zu rücken. Und Williams war auch eher nur Carlos Sainz, der einmal da war. Also bei den beiden, die ja letzte Saison und auch am Anfang der Saison so ein bisschen unsere Geheimfavoriten und Hoffnungsträger waren auf das Thema Best of the Rest. Williams hat ja Ende der letzten Saison wirklich eine fulminante Aufholjagd auch gemacht und sich richtig gut rausgeputzt und es geht bei beiden nicht wirklich voran. Man ist ein wenig erinnert an alte Tage, wo Williams und Haas hinten unter sich die letzten Plätze ausfahren. Tja, die Frage ist, und wir haben es ja schon mal angesprochen, gerade Haas, aber auch Williams haben mit Olli Berman und Carlos Sainz zwei Fahrer in ihren Reihen, die sicher interessant sind für andere Teams, gerade im Mittelfeld. Und die wollen natürlich auch irgendwo mit einem vernünftigen Auto gefüttert werden. Glaubst du, das könnte auch auf dem Fahrermarkt für beide zum Problem werden, dass eben die Fahrer die Geduld verlieren? Carlos Sainz und Olli Berman jetzt mal stellvertretend?
Nee, glaube ich nicht, weil es müsste einfach mal was passieren. Und zwar im oberen Bereich, weil es wird ja auch keiner im Mittelfeld jetzt zwingend seine Fahrer vor die Tür setzen für Carlos Sainz oder Oliver Berman. Also ich meine, Carlos Sainz bringt jede Menge Ballast mit, finde ich, politischen Ballast, ob man sich den ans Bein binden möchte, weil die Gefahr, dass es dich runterzieht, ist größer als die Gefahr, dass es dich nach oben treibt. Und bei Oliver Berman ist halt die Ferrari-Komponente sehr stark. Ich würde an seiner Stelle auch bei Haas bleiben, also ich glaube, das ist nicht verkehrt. Wo soll er sonst hin? Also im Mittelfeld, wenn man das mal durchgeht, da wäre Alpine offen vielleicht. Weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass mit Colapinto und Gasly weitermachen wird nächstes Jahr, wenn Alonso nicht wechselt, der ja gesagt hat, der wechselt nicht. Das heißt, Aston Martin ist zu, weil Lance Stroll wird nicht vor die Tür gesetzt. Dann kannst du halt untereinander tauschen. Dann geht halt Sainz zu Haas und Berman zu Williams oder was. Also das wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall. Cadillac, will man da jetzt gerade hin? Weiß ich nicht. Also ob das jetzt gerade das richtige Pflaster wäre für einen der beiden Fahrer, dass da jetzt ein Camara hingeht oder so oder ein Fornaroli hingeht, okay, geschenkt. Das ist halt ein junger Fahrer, aber mehr ist Cadillac jetzt gerade auch nicht. Und dann weiß ich nicht, wo diese Fahrer hin sollen. Das ist natürlich auch schwierig für sie. Sie können nicht so viel Druck aufbauen auf das Team, wie sie sich vielleicht wünschen würden, Druck aufbauen zu können. Gleiches gilt ja auch für den Esteban Ocon, ja, dessen Vertrag ja nicht verlängert ist. Also eher wird bei Haas ja noch ein Cockpit frei, das neben Berman besetzt wird, als dass Berman wirklich das Team verlassen würde. Gerade Williams und Haas sind aber so zwei Teams, die extrem enttäuschend sind, muss ich auch wirklich sagen, vom Saisonbeginn bis jetzt wirklich eher die negative, also nicht Überraschung, ja doch, irgendwo auch Überraschung, es ist die negative Überraschung, ne? Also Williams aus dem letzten Jahr kommend, dieses Jahr wirklich komplett abzusacken, ist eigentlich genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer als das, was bei Haas passiert ist, weil bei Haas kann man es ja eigentlich erwarten. Ne? Also da haben wir uns auch wieder auf die falsche Fährte locken lassen, sind davon ausgegangen, dass jetzt alles besser wird, aber dabei ist es immer noch das Spar-August-Team, was halt nichts ausgeben will und das Ergebnis bekommt, was sie eben bekommen und das ist nicht gut genug. Und von daher gilt es für beide, für Williams sowieso am allermeisten, aber auch für Haas was zu finden, was das Auto wieder schneller machen kann und beständiger machen kann. Bei Haas ist es ein Problem mit dem Grip. Bei Williams habe ich das Gefühl, es ist ein Problem mit allem. Das ganze Auto ist auf keinem Niveau, es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. Es ist vielleicht immer noch zu schwer. Es ist windanfällig wie Sau, ganz offensichtlich, hat Alex Albon gesagt, der nur 6 Runden wirklich im Rhythmus fahren konnte und danach war schon wieder alles kaputt, weil der Wind wieder aufgefrischt ist und das ist ja schon seit Jahren wohl ein Thema bei Williams, dieses Windthema. Naja, und dann stehst du halt da, wo du stehst und wirst halt reihenweise überholt und du weißt einfach nicht, warum. Ich glaube, bei Haas weiß man eher, warum und wo man herkommt und wo man halt steht. Und bei Williams, da muss man bitterböse getroffen sein von dem, was da diese Saison passiert. Und ich glaube, die Situation mit Carlos Sainz, so auch von der Außendarstellung wird sich noch ein bisschen zuspitzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sucht er sogar den Absprung und sagt, im Zweifel nehme ich lieber ein Jahr Pause in Kauf und suche dann mir für 2028 wieder ein Cockpit. Obwohl ich schon eher denke, dass der sich was nehmen würde, was halt dann offen ist. Und ob Briatore ihn jetzt zwingend zurückholt, weiß ich nicht. Ne?
Also, und dann zumindest einer, der sich vor der Politik keine Sorgen macht, wer da aufmüpft.
Ja. Das stimmt, ja. Audi wäre noch eine Möglichkeit, aber die sind wohl auch mit Hülkenberg und Bortoleto safe. Also von daher, wo soll er hin? Also da muss er wohl in den sauren Apfel beißen und da bleiben, mit gehangen, mit gefangen.
So sieht's aus. Und ein letzter Tipp noch für euren Sommer. Kevin, auch für dich. Du kennst das ja im Sommer, man schmeißt den Grill an und plötzlich die Kohle glüht nicht. Was macht man, wenn man keinen Grillanzünder zur Hand hat? Wirf einen Cadillac rein, denn die brennen jede Woche. Ja, natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber es war wieder nicht viel von den US-Amerikanern. Eine brennende Bremse, die Valtteri Bottas in die Knie gezwungen hat und dann eine, ich glaube, es war die gebrochene Aufhängung bei Perez, ne?
Ja,
so war es, ne? Ja. Genau, Valtteri Bottas noch ein bisschen Slapstick-mäßig, der sich in die Box gerettet hat und dann eigentlich im guten Willen ganz nah an die Ausfahrt fahren wollte, wo er reingeschoben werden konnte und sich dann so ein bisschen verkeilt hat. Ja, bei Cadillac, es ist die Konstanz, aber die einzige Frage, die ich eigentlich habe, Kevin, glaubst du, dass die Fahrer irgendwann ja ein bisschen Sorge haben, dass auch was Schlimmeres passieren kann? Denn ich sag mal, Bremse und Aufhängung sind schon zwei Bauteile eines Autos, die ich schon gern gesichert habe und ohne Flammen und auch ohne Bruch.
Ja, sollte man hinbekommen, ne? Also es ist schon ein Sicherheitsproblem, was sich da langsam entwickelt und ich weiß auch nicht, ob der Weltverband FIA sich das länger angucken sollte als nötig, weil diese Autos ganz offensichtlich ein Sicherheitsrisiko darstellen. Also da wird vielleicht auch ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Da möchte man nicht irgendwie Cadillac dieser Peinlichkeit preisgeben, zu sagen, wir können das Auto nicht freigeben, wenn hier regelmäßig Teile zerbrechen oder das Auto anfängt zu brennen. Obwohl man darüber diskutieren könnte, ob das nötig wäre. Also die müssen das zwingend in den Griff bekommen. Die haben jetzt auch einige Updates gehabt. Vielleicht hatten die einen Einfluss darauf, was da jetzt passiert ist. Aber es ist ja nichts, was nur einmal passiert. Ne? Es ist wirklich jedes Wochenende, kriegen die das nicht auf die Kette. Irgendwas bricht immer oder geht kaputt oder brennt oder so. Also man schaut sich das mit Sicherheit noch ein bisschen an, auch seitens der FIA. Und das wird sich mit Sicherheit auch geben in den nächsten Monaten. Aber ich sag mal, Stand jetzt, bei allem Respekt, den ich wirklich vor diesem Team habe und der Arbeit, die dort gemacht wird, das darf natürlich so nicht passieren. Und die Fahrer, ich bin ultra gespannt, ob Sergio Perez versucht, sich irgendwo in Position zu bringen. Obwohl auch da stelle ich mir die Frage, wo soll er hin? Also wer sieht in ihm diesen Mehrwert, um einen anderen Fahrer vor die Tür zu setzen? Weiß ich nicht. Valtteri Bottas, ich glaube eher, dass seine Zeit vorbei ist nach dieser Saison und da ein junger Fahrer hingesetzt wird. Mal gucken, ob das vielleicht sogar was bringt, dem Team so ein bisschen mehr Energie geben kann nochmal. Weil ich finde, Bottas strahlt auch nicht so diese Energie aus, die es jetzt gerade braucht. Ich finde, da ist Perez wesentlich besser drin. Aber Bottas ist, glaube ich, einfach durch mit der Formel 1. Also ich weiß auch nicht, also warum. Ich meine, du schmeißt ihn jetzt nicht im Laufe der Saison raus, aber ich finde, auch da wieder Thema Außendarstellung, er tut dem Team jetzt auch keinen großen Gefallen. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie auf Social Media die große Kampagne, die da durch ihn gefahren wird, sondern ja, wenn da jemand auf dem Markt wäre, den man nehmen könnte, dann könnte man den auch da reinsetzen und würde, glaube ich, nicht viel mehr verlieren als das, was man jetzt gerade verliert. Ja, trotzdem müssen die ihre Sicherheitsthemen in den Griff bekommen oder ansonsten muss der Weltverband mal sagen, das geht jetzt nicht mehr.
Ja, es ist wirklich nicht einfach, weil wir da eben von sehr heiklen Bauteilen sprechen. Kevin, jetzt haben wir alle Teams abgefrühstückt, den Grand Prix von Ungarn durch, den Porzellanpokal übergeben quasi. Jetzt müssen wir noch die Porzellanpokale für unsere Tippspiele übergeben. Und ich muss mich wieder einer Peinlichkeit unterziehen.
Ich auch. Ich habe auch geschafft. Ich habe auch geschafft.
Ja, wie der Dauersieger der letzten Wochen, Kevin Scheuer.
Ja, ich bin arrogant geworden. Ich habe keine Tipps mehr abgegeben. Aber ich habe immer in die Qualifikation getippt. Du hast ja wieder gar nichts getippt.
Ich bin an Blödheit nicht zu überbieten, ehrlicherweise.
Weißt du, was mich stört? Durch dieses eine Mal, was ich jetzt nicht getippt habe, ist alles kaputt.
alles kaputt.
Eine Mal. Nee, wirklich. Also es ärgert mich.
Ehrlich? Tierisch. Wie viele Plätze hast du verloren?
Also in Gruppe 1 70 alleine.
Ui.
Ja, das ist echt viel. Also Gruppe 3, da war ich ja richtig gut dabei. Da habe ich auch zu viele Plätze verloren. Ist alles vorbei. Ist alles vorbei.
Bye, Junimo. Jetzt ist er wieder frei.
Komm, erzähl mal, wie es lief. In unserem internen Tippspiel hier hast du mit 1,5 zu 0,5 gewonnen.
Wow, erdrutschartig.
Ja, das Verstappen auf der 2 richtig getippt und Antonelli haben wir beide auf die 1 getippt, aber der ist ja Dritter geworden, deswegen habe ich immer einen halben Punkt bekommen, du anderthalb Punkte. Du führst dann jetzt mit 22 zu 14,5, also dein Vorsprung bleibt komfortabel hier drin. Ja, wieder Kicktipp, du 0 Punkte, 234. in Gruppe 1, ich 18 Punkte, immerhin in der Qualifikation, auch nicht gut, 140. bin ich jetzt in Gruppe 1, also das tat wirklich weh. Die drei TagessiegerInnen, die haben es besser gemacht, Roadrunner in Gruppe 1 mit 100 Punkten, Gerdi 2002 mit 100 Punkten in Gruppe 2 und Italanglo mit 88 Punkten in Gruppe 3. Gratulation. In der Gesamtwertung führt jetzt Matissimo mit 918 Punkten aus Gruppe 1 vor Wupperschumi mit 914 Punkten aus Gruppe 2. Und wir haben zwei neue Drittplatzierte, die punktgleich mit 905 Punkten oben stehen. DC96 aus Gruppe 1 und der Frink mit 905 Punkten aus Gruppe 2. Bei F1 Fantasy gratulieren wir David mit seinem Team Das Gun Racing. Ja, ja, langjährige Hörer wissen, wer das ist.
Auch eine Legende. Ja. Legende des
240 Punkte. So in der Gesamtwertung. Da gab es ja letzte Woche ein bisschen Verwirrung, weil sich da plötzlich jemand eingeschlichen hat. Der Dennis mit seinem Team liest Deludo Ferrari-Fan. Da wurde ich dann darauf hingewiesen, dass man bei F1 Fantasy auch im Laufe einer Saison in einer Liga dazustoßen kann, weil man ja die Punkte grundsätzlich sammelt. Und wenn man dann in eine Liga kommt, dann kann man, wenn man viele Punkte hat, auf einmal schon Erster sein. Nicht mit uns. Das machen wir nicht mit. Da mache ich von meinem Hausrecht Gebrauch. Dennis wurde von mir aus der Liga ausgeschlossen. Das hat nichts mit Dennis zu tun. Also verstehe das bitte nicht falsch. Ich finde es halt nur unfair den anderen gegenüber, die das ganze Jahr über ihre Teams aufstellen. Und da wir ja auch einen Preis ausloben, finde ich es nur fair, dass man da schon von Anfang an dabei sein sollte. Und augenscheinlich war das Dennis nicht. Und ja, sollte das ein Fehler gewesen sein, Dennis, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Die Mailadresse ist in den Shownotes drin. Ansonsten gerne nächstes Jahr von Anfang an dabei sein und die Punkte sammeln. Deswegen ist die Gesamtwertung folgendermaßen. Janne führt mit dem Team Racing Tigers 05 und 2816 Punkten vor Felix und dem Team Shelltech Racing F1 mit 2713 Punkten und Christine mit ihrem Team Fuxi 2632 Punkte. Also ich finde es nur fair, wenn man da auch fair spielt und in dem Fall wusste ich nicht, dass es bei F1 Fantasy so möglich ist. Es ist möglich, finde ich jetzt auch nicht so geil, muss ich ehrlicherweise sagen, dass du da im Laufe auch noch in die Ligen einsteigen kannst und dann einfach quasi in der Gesamtwertung nach oben kletterst. Ja, finde ich nicht cool und Dennis hat nichts mit dir zu tun, aber da möchte ich einfach den Leuten entgegenkommen oder ich möchte, dass die Leute, die das ganze Jahr aber dabei sind, auch belohnt werden dafür und demnach habe ich diese Entscheidung getroffen.
Gut, Kevin, Hausrecht und der Chef hat gesprochen, Leute.
Hausrecht, das ist auch so ein deutsches Wort, ne?
Unser Hausmeister Krause hat
eine
Hausordnung durchgesetzt.
Oh Gott.
So, Herr Scheuren, mein lieber Herr Vorgesetzter, dann sagen Sie doch jetzt mal zum Abschluss noch, was wir für die Sommerpause, wissen Sie hier, ich bin ja mit dem Dackelclub verreist, deswegen, aber Sie haben ja, doch ein bisschen was.
Dennis ist im Urlaub. Ja. Dennis ist weg. Deshalb machen wir nächste Woche.
Jubelstürme branden auf.
Die ersten abonnieren auch wieder den Podcast.
Nächste Woche fährt Kevin Scheuren Porsche.
Die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist nur noch harte Behördenarbeit angesagt. Nächste Woche machen wir eine Pause, weil es ist einfach Sommerpause und es passiert jetzt, denke ich, auch nicht super viel in der Formel 1. Deshalb können wir uns das mal erlauben. Dennis soll seinen Urlaub genießen. Mir kommt es auch entgegen. Meine Mama kommt mich nämlich nächste Woche besuchen. Und von daher möchte ich mich dann um sie kümmern und ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Was wir allerdings machen werden in den 2 Wochen darauf, weil Dennis wird bis nach dem großen Preis der Niederlande ausfallen, sind nochmal 2 Sommerinterviews und da freue ich mich schon drauf. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Wird euch aber hoffentlich beides gefallen. Am 10. August und am 17. August. Am 17. August machen wir dann eine Verbindung aus diesem Interview und der Vorschau auf den großen Preis der Niederlande in Zandvoort. Also abonniert den Podcast einfach, wo es Podcasts gibt und seid dann gerne dabei. Wir werden auf unseren Social Media Kanälen, die ihr auch gerne abonnieren könnt, rechtzeitig bekannt geben, wer es ist. Vielleicht auch die Möglichkeit geben, dass ihr ein paar Fragen reinbringt, die wir dann auch gerne den Gästen stellen werden. Also nächste Woche machen wir Pause, dann am 10. und 17. jeweils ein Sommerinterview für euch und dann geht es wieder weiter mit der Formel 1 Saison 2026 hier bei Starting Grid. Dennis, dir wünsche ich einen schönen Urlaub. Das ist das Wichtigste.
Dankeschön.
Erhol dich gut, das hast du dir verdient. Und dann hören wir uns dann nach dem großen Preis der Niederlande wieder, Dennis.
Ganz genau, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Bis dahin wird Kevin euch aber natürlich in bester Manier weiter unterhalten. Ich werde dann als leidenschaftlicher Hörer zuhören und mir das natürlich im Urlaub anhören. Kevin, ich danke dir. Die erste Saisonhälfte ist ja noch nicht, aber der erste große Teil der Saison ist geschafft. Es war mir wie immer eine Freude mit dir diese Saison bis jetzt und natürlich auch diese Ausgabe zu machen. In diesem Sinne, grazie. Merci beaucoup. Dankeschön.
Sehr gerne, Dennis.
Wir hören uns. Auf jeden Fall. Und ihr zu Hause? Bleibt bis dahin bitte gesund, ihr passt aufeinander auf. Denkt dran, es wird heiß, also passt wirklich auf euch auf. Es soll nochmal eine richtige Hitzewelle kommen. Und bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.